Heute mal ohne Musik, aber mit Trommelwirbel. Ratatam, pum, fünf Jahre Bestzeit-Podcast. Ihr habt es geschafft, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, was die größere Ausdauerleistung ist. Jedenfalls euch vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr alle dabei seid. Uns herzlichen Glückwunsch, dass wir es immer noch machen können, wollen, Spaß daran haben. Und Philipp, ja, schön, dass wir es hingekriegt haben, oder?
Ja, Ralf, was für ein großartiges Intro, fünf Jahre Bestzeit-Podcast. Ich glaube, wir hatten vor ein paar Wochen mal drüber philosophiert, ob es uns lange vorkam oder nicht so lange. Es ist irgendwie, wenn man es jetzt als Gesamtheit betrachtet, finde ich, doch ziemlich schnell verflogen. Und ich fand, das erste Jahr war noch so neu, da war ja vieles neu. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt schon hier komplett runtergerockt sind und das nur noch so wie so ein Showpony einfach so abreißen, so runterreißen auf unserer Tour. Aber man hat natürlich eine andere Routine, aber was das Format natürlich am Leben erhält, also wir freuen uns natürlich immer, dass wir uns sehen und mit uns sprechen, aber wir freuen uns natürlich auch vor allem auf unsere Gäste, die wir, ich finde, schon versuchen, ja, abwechslungsreich zu gestalten, sage ich jetzt mal. Natürlich haben wir auch ein paar wiederkehrende Gäste. Das ist ja dann schon fast hier Bestzeit Podcast Family, würde ich jetzt mal sagen. Dass man immer mal wieder so ein Familientreffen macht, gehört natürlich auch dazu. Aber wir freuen uns natürlich auch, über dieses Format mit ganz vielen unterschiedlichen neuen Menschen auch in Kontakt zu kommen und über, ja, das schönste Hobby zu sprechen, über Sport, über Laufen, manchmal auch über Radfahren und noch seltener über Schwimmen. Aber ansonsten bin ich auch happy, dass wir das jetzt fünf Jahre durchgezogen haben. 266 Folgen. Wer einer der Bestzeit-Ultras ist, der weiß natürlich, dass wir ja auch das ein oder andere Special gemacht haben. Deswegen könnt ihr jetzt nicht rein hochrechnen, fünf Jahre und so weiter und so fort. Aber ich sag mal so, ich glaube, die Konstanz, die wir bis jetzt an den Tag gelegt haben, die zeichnet uns schon ein bisschen aus.
Also die hätten wir uns selbst nicht zugetraut, sagen wir mal ehrlich.
Bei weitem nicht.
Also, wenn mir das einer sagen würde, dass ich 266 Folgen, jede Woche eine, hätte ich gesagt, ja, klar, ich nicht. Also vielleicht andere, ich nicht. Ich bewundere das ja auch immer, weißt du, wenn du, was weiß ich, auch bei so Fernsehsendungen oder Radiosendungen dann hörst, ja, heute die 783. und so, dann denkst du, meine Herren, ey, geht's noch, ja? Die haben aber meistens dann doch Auszeiten dazwischen oder Wochenenden oder, keine Ahnung, eine Sommerpause, Winterpause, wie auch immer. Das haben wir ja nicht gemacht. Wir hatten dann sogar noch zusätzlich Bock auf Specials, ja, und Bestzeit Ultra ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil erstens haben wir ja immer noch richtig Bock darauf, über den ganzen Quatsch zu sprechen mit euch, ja, weil wir es super finden, weil wir es spannend finden, weil wir es interessant finden. Wir haben ja heute in der Folge ein Bestzeit Ultra im besten Sinne des Wortes, in mehrerlei Hinsicht, da kommen wir später noch zu mit Christian, aber wir haben ja heute schon die Folge für die nächste Woche aufgenommen. Und ich kann euch sagen, also die fand ich jetzt wieder sensationell interessant. Es geht dann eher in den Benefit für euer, wie soll ich sagen, Fachwissen rund um eure sportlichen Aktivitäten. Und da war eine Menge dabei, wo wir selber wieder gesagt haben, okay, das macht man also gar nicht mehr, sondern das und das macht man. Also es hört ja nicht auf, das ist ja das Schöne daran. Ja? Also die Sportwelt dreht sich auf der einen Seite weiter, das ist halt so, ja, diese ganze Wettkampfnummer und so, aber das Ganze drumherum ist ja so vielfältig und macht halt immer noch ganz schön doll Spaß.
Ja, du hast das gerade ganz gut nochmal angerissen mit der Wettkampfnummer. Ich meine, natürlich kamen wir ursprünglich früher als Format schon sehr stark aus dem Wettkampfkalender, sage ich jetzt mal, weil ich ja zu der Zeit auch noch aktiv war und ich glaube, dass das sicherlich auch manchen, die hier zuhören, gefallen hat, sonst wären sie wahrscheinlich da nicht initial dabei gewesen. Aber Leben verändert sich natürlich und ich glaube, ich für mich oder für uns fand es dann auch schön, dass wir das ein bisschen erweitert haben von, wie soll ich sagen, rein wiederkehrenden saisonalen Wettkampfphänomenen ein bisschen wegzukommen. Also die nehmen wir natürlich, das ist natürlich auch immer noch irgendwie der Kern dessen, was uns ja auch irgendwo begeistert, am Sport natürlich auch. Aber das eben ein bisschen bunter, ein bisschen breiter zu machen, eben jetzt ja vielleicht auch, danke übrigens für die Zuschriften von euch, die wir in den letzten Wochen bekommen haben, versuchen auch ab und an wieder mehr ein Service-Thema mit reinzunehmen. Das haben wir zuletzt weniger gemacht. Hatten wir natürlich auch schon, wir hatten ja auch schon Mediziner, Ärzte etc., Physiotherapeuten, alles Mögliche schon bei uns zu Gast. Vielleicht zuletzt ein bisschen weniger, aber da versuchen wir jetzt vielleicht in der Sommerzeit das wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen. Und ja, es gibt ja viel Podcast-Auswahl, gibt andere Formate, die fokussieren sich stärker auf rein auf Wettkampfergebnisse. Das ist für uns punktuell sicherlich auch alles cool. Nicht zuletzt, weil wir natürlich auch, zumindest aus deutscher Sicht, ja viele der Protagonistinnen und Protagonisten ja noch persönlich gut kennen. Aber ich finde es dann auch ganz schön, wenn man dann mal phasenweise davon wieder ein bisschen Abstand nimmt und andere Dinge beleuchtet bei uns im Podcast. Und das macht es ja dann auch für uns ein bisschen abwechslungsreicher, würde ich jetzt mal sagen. Ja, deshalb, du hast schon angekündigt, heute bei uns der Christian Hiller zu Gast, der bei uns im Bestzeit-Podcast-Team für den Wings for Life World Run quasi, ja, wenn man so möchte, also wie gesagt, wir heißen erstmal alle herzlich willkommen bei uns in
unserer... Mach du mal die Top-Leister, weil ich habe gleich dann das Herz für... Für die andere Seite der Tabelle.
Also wir heißen alle willkommen bei uns im Podcast, auch in diesem Team. Aber man muss natürlich auch, finde ich, Ehre wem Ehre gebührt, auch mal die Leute hervorheben, die da richtig abgerissen haben. Und das hat der Christian am Sonntag in München beim Flagship Run vor Ort auch gewesen. 58,16 Kilometer zurückgelegt. Also Hut ab, Riesenrespekt. Sechster gewesen. Quasi in München, 24. global, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, 24. in der Welt. Das fanden wir richtig, richtig cool. Er hat natürlich auch eine ganz tolle Geschichte, dazu dann alles im zweiten Teil unseres heutigen Formats, da gehen wir natürlich sehr tief rein. Ganz spannende, auch sportliche Vita, muss man sagen, und die ist noch nicht zu Ende erzählt, er hat auch noch Pläne für die Zukunft, ganz illustre. Aber ja, ich war in München ja selber zugegen, und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, Wings for Life World Run, finde ich, ist echt ein cooles Format, tolles Event, haben wir schon öfters erwähnt und hervorgehoben, weil es einen sozialen Zweck hat, weil es, finde ich, ganz viele unterschiedliche Menschen vereint, die an diesem Event teilnehmen, weil es sehr niederschwellig ist, weil es kein klassisches Start-Ziellinien-Event ist. Da gibt es ganz viele Aspekte, die dieses Event großartig machen. Aber Sonntagmorgen, als ich dann so um, ich glaube, 6:30 bin ich aufgestanden, da aus dem Fenster rausgeschaut habe, muss ich sagen, hat sich meine Vorfreude kurz mal ein bisschen in Grenzen gehalten, weil in Regensburg, da hat es geschüttet, aus Eimern wirklich. Und da dachte ich mir so, Mensch, ey, jetzt nach München fahren, wenn das da auch so ist, also ich weiß ja nicht so, müssen wir uns das da jetzt echt geben? Aber ja, der Wettergott, der hat es natürlich gut gemeint mit allen Laufenden. Sobald wir das Ortsschild sozusagen passiert haben, hat es sich reduziert bis aufgehört. Während des Laufens, aber das ist ja wieder was anderes, gab es ein, zwei kleinere Schauer, das gab es natürlich schon. Und zum Laufen waren die Temperaturen dann auch echt perfekt. Also so 10 Grad, 12 Grad vielleicht, die waren dann sehr, sehr angenehm. Viel Sauerstoff in der Luft. Nicht so warm wie sonst auch, also hat ja alles sein Für und Wider. Könnten natürlich vielleicht ein paar mehr Leute noch an der Strecke gewesen sein. Weil
ja gut, das macht das Wetter natürlich dann zu.
Genau, das macht das Wetter natürlich aus, aber man muss ein dickes Lob aussprechen, also den Mut zu haben, jetzt sich dann doch nach einigen Jahren hin und her zu überlegen, die Strecke nochmal zu verändern oder anzupassen. Das war in meinen Augen eine sehr, sehr, sehr gelungene Entscheidung, dass quasi die ersten 10, 12 Kilometer eben nicht sofort, nachdem man den Olympiapark verlässt, sich Richtung Westen wendend ins Niemandsland begibt sozusagen, sondern wirklich erstmal eine Runde im Stadtzentrum dreht. Das ist wirklich großartig gewesen, hat ganz viel Flair gehabt. München ist eine großartige Stadt. Es gab da schon Menschen, die an der Strecke waren. Ich glaube, das wird vielleicht in zukünftigen Jahren viel, viel mehr noch sein. War eine geile Stimmung, war ein tolles Starten ins Event selber. Und hat Bock gemacht. Und genau, ich bin ja, das hatten wir angekündigt, ich bin ja nicht jetzt nur so für mich gelaufen, sondern ich bin wieder wie in den vergangenen Jahren, wir haben eine kleine Tradition sozusagen mit Kai Pflaume zusammengelaufen, Felix war natürlich auch mit dabei, haben auch eine kleine Zwischenmission gehabt, also Kai setzt sich ja immer gerne auch eine Challenge und dieses Jahr hat er gesagt, hey, irgendwie 10 Kilometer bin ich jetzt auch schon länger nicht mehr so richtig auf Tempo gelaufen, ich möchte doch mal gucken, ob ich es schaffe, noch unter 45 Minuten zu bleiben. Und dann natürlich nicht das Rennen beenden, sondern dann natürlich trotzdem noch so weit laufen, wie ich kann. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Er ist tatsächlich 43,35 gelaufen, also wirklich direkt mal voll aufs Gras. Hat sich's auch gut gegeben, kann man gerne nochmal bei ihm auf dem Account nachschauen, er hat dazu auch ein kleines Video gemacht. Ihm war es kurz mal ein bisschen schwindelig, er hat mal Bekanntschaft gemacht mit so einer Laktatdusche. Das ist natürlich schon was anderes, ganz andere Körpereindrücke, die man da hat, als bei einem Marathon vielleicht, weil natürlich wesentlich intensiver, aber ja, kurz durchgeschnauft und dann nochmal 11 Kilometer angehängt, wo ich dann auch gesagt habe, ja, Hut ab, wenn ich früher 10 Kilometer schnell gelaufen bin, habe ich danach jetzt nicht das ganz große Bedürfnis gehabt, irgendwie noch 11 Kilometer auszulaufen. Da haben wir meistens auch 2-3 Kilometer gereicht. Aber wir sind dann noch bis Halbmarathon gelaufen, haben da aufs Catcher Car quasi ja dann, hat uns das ja kurz danach eingeholt und haben dann noch viele, die da ja dann zugegen waren, war auch ganz cool, noch abgeklatscht, Fotos gemacht, alles Mögliche angefeuert. War cool.
Also zu deiner respektive eurer, also Felix und deiner persönlichen Leistung komme ich gleich nochmal. Erstmal wollten wir nochmal herausstellen, also natürlich sensationell, Esther Pfeiffer. Ja,
ja.
Eigentlicher ja. Orientierung Halbmarathon in diesem Jahr, wollte ja eigentlich gar keinen Marathon laufen, hat die Aktion da offensichtlich aber dann doch ein bisschen ernster genommen und hat das Ding weltweit als weitest laufende Frau abgeschlossen. Also, ne? Tiefes Chapeau, ja. Sie hat nicht so ausgesehen, als hätte sie so gelitten wie ihr Mann, Hendrik. Der hat deutlich mehr gelitten. Der ist allerdings auch noch ein Stückchen weitergelaufen. Aber beide natürlich wirklich überragend, ja. Absolut überragende Vorstellung, muss man wirklich sagen. Dann hat mich natürlich mindestens genauso, ja, Maike Nitsch, nicht nur begeistert, sondern wirklich auch fasziniert. Ja. Die ist über 51 Kilometer gelaufen, ja. Und die hat sich richtig wehgetan, ja, richtig wehgetan. Also hat jetzt diese Woche noch mal ein paar Real-Life-Video-Impressionen, ja, wo es ihr wirklich schlecht geht am Ende, ja. Wir kommen nachher noch auf Hügel im zweiten Teil. Das sagen die so, die 50 Kilometer plus Läuferinnen und Läufer, ja, im zweiten Teil. Da muss er erstmal hinkommen, ja, wo es dann hügelig wird in dieser Strecke. Also die hat sich richtig gegeben. Aber sie sagte auch, sie hätte sie so fasziniert, ja, also dieses Loslaufen als gemeinsames Ding, ja, wissen, dass auf der ganzen Welt die Leute um 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit da halt losstapfen. Das ist halt schon auch irgendwie ist eine vollkommen andere Herangehensweise, ja, weil du weißt ja nicht, da vorne ist jetzt das Ziel und dann muss ich mich so oder so einteilen, das ist meine Pace, sondern du läufst ja in einer vielleicht auch gedachten Pace los, aber du weißt ja nicht, was dann tatsächlich passiert, wenn es weitergeht. Ah, ne?
Ja, ja.
Also schon extrem cool. Also das wollte ich auf jeden Fall nochmal rausstellen. Ja, und dann hat man einen ehemaligen sehr, sehr guten Läufer und einen ehemaligen international tätigen Profi in seinem Team. Ja. Und dann blättert man so durch in unserem Team, im Bestzeit-Podcast-Team. Ja. Blättert man so und denkt so, hallo? Chip nicht aktiviert, keine Ahnung, ja, App nicht abgedrückt, what the hell? Und man findet, ja, die beiden, wie soll ich sagen, Warmduscher auf Platz 88 und 89 in unserer Bestzeitgruppe. Also damit ist schon mal klargestellt, wir heißen alle bei uns willkommen.
Ja, also das zeigt wirklich, und ich appelliere nochmal dran, weil wir hatten kürzlich auch eine Zuschrift, die ich jetzt sinngemäß zumindest wiedergeben kann. Ich habe es nicht mehr vorliegen. Ich glaube, es kam auf Instagram rein. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Natürlich sprechen wir hier oft im Podcast über Spitzenleistungen, über auch mal über Weltrekorde und solche Dinge. Und auch jetzt hier, klar, sprechen wir über das tolle Niveau, was auch unser Team hat. Das zeigt ja, dass wirklich sehr viele passionierte Läuferinnen und Läufer sich hier angemeldet haben und auch tolle Leistungen abgerufen haben. Aber bei uns, wie gesagt, wir bewerten das jetzt nicht. Wir haben Hochachtung, wenn jemand eine tolle Leistung erbringt. Das heißt aber nicht, dass wir andere Menschen irgendwie geringschätzen. Und diese Person, die hat uns geschrieben, dass sie das eben bei uns ganz toll findet, eben auch schon lange unseren Podcast hört, aber das Gefühl hat, dass das eben echt von uns auch rübergebracht wird, dass wir das tatsächlich so einschätzen, wie wir es sagen. Und das kann ich nur unterschreiben, ist eben so. Das freut uns sehr, weil, wie gesagt, wir sehen uns als Format erstmal für alle, ja, noch nicht mal Laufinteressierten, also ne, schwerpunktmäßig geht es halt um Laufen, aber du musst jetzt nicht ein Die-Hard-Lauf-Fan sein, um unseren Podcast hören zu können. Bestenfalls versuchen wir das auch so als Gratwanderung zu schaffen, das eben auch immer einzuordnen. Und trotzdem bin ich eben sehr beeindruckt, wenn ich solche Zahlen sehe, ne, Platz 88 Halbmarathon, da rennen wir ja schon unter 5er Schnitt, das muss man ja schon sagen, das spricht ja schon sehr dafür, dass hier echt ein paar positiv Verrückte bei uns ja auch dabei sind, die solche Späßchen auch mitmachen und da natürlich auch Hut ab und ja, es ist toll, ist großartig. Wir haben Gesa Krause, habe ich übrigens auch getroffen in München, die ist da spontan auch vorbeigekommen, ist ähnlich wie wir übrigens einen Halbmarathon gelaufen, weil sie gesagt hat, das ist, passt jetzt gerade noch so in ihr, die ist ja natürlich auf dem Sprung Richtung Bahnsaison, ist jetzt übrigens auch inzwischen in Boulder angekommen, die das so als Zwischenstopp genutzt, bevor sie ins Trainingslager ist, und hat gesagt, naja, ein Longrun, das wird jetzt für sie der längste Longrun seit längerer Zeit werden, ich glaube seit wahrscheinlich einem Halbmarathon, vermute ich jetzt mal, aber eben gesagt, so ein Halbmarathon, 21 Kilometer, das kann ich jetzt noch hier mir einbauen und den Spaß hier auch mitmachen, und ist jetzt eben nach Boulder ins Trainingslager aufgebrochen.
Die hat am Vormittag schon trainiert.
Ja, die hat morgen schon einen 20er gemacht und dann nochmal einen Halbmarathon.
Aber weil ich ja versprochen habe, dass ich auch an die andere Seite unserer Top-Rangliste schaue, ja, es sind 1, 2, 3 Leute, die sich angemeldet haben, aber 0 Kilometer haben, warum auch immer, we don't know, entweder ein Problem mit der App oder aus irgendeinem Grunde verhindert, aber an alle erstmal ein Danke, weil ihr habt euch ja angemeldet, also mindestens angemeldet, ja, und die 25 Euro Startgebühr da entsprechend überwiesen. Wir haben über 6.500 Euro mit unserer Gruppe zusammen, das ist viel wichtiger als alle Kilometer und alles cool, Mögliche, ja. Das ist ja klar, aber ich finde es halt auch cool, dass wir doch noch wirklich sehr viele Leute akquiriert haben und zusammenbekommen haben. Wir waren nachher 182 Leute, die sich da auf den Weg gemacht haben oder die sich angemeldet haben. Das ist erstmal großer Sport. Ja. Und besondere Erwähnungen möchte ich eben auch für die Leute, die wenig gelaufen sind. Ja. Markus Heimerl. Markus, ich nehme mal fast an, dass du versehentlich damit auf Stopp gedrückt hast, weil sonst hättest du nur 50 Meter gelaufen. Vielleicht war das auch so, I don't know, aber trotzdem Chapeau und danke, dass du dabei warst. Ja. Silke Koch, 3,33 Kilometer, ja, 178 von 182, super, dass du dabei warst, vielen Dank. 177, wer ist auf 177, Philipp?
Gute Frage.
Ist ganz einfach, ich.
Okay, was hast du zurückgelegt?
3,53 Kilometer.
Okay, ja.
Jetzt bist du nicht ganz sicher, wie du mich dissen möchtest, ja?
Nein. Ich habe mir gedacht, vielleicht macht das Knie noch nicht, lässt noch nicht so viel mehr zu, oder es gab ein technisches Problem, was ich eher glaube.
Nein, es war mit vollster Absicht, Kalkül und, wie soll ich sagen, generalstabsmäßig geplant.
Weil es waren genau 3,5 Kilometer bis zur nächsten Eisdiele.
Das wäre naheliegend, aber nein. Also da brauche ich ja keine generalstabsmäßige Planung für, da laufe ich einfach hin und dann ist gut. Da würde ich im Zweifel auch noch zurücklaufen. Ja, das würde ich, glaube ich, schaffen. Also mein Knie ist völlig in Ordnung, alles gut. Nein, ich hatte tatsächlich ja ein etwas komplizierteres Wochenende, wie ich das ja manchmal schon habe, nämlich hatte einen Job am Sonntag. Dieser Job war aber nicht in Köln, sondern der war in Mainz. Ja, beim SWR in Mainz. So, also verfolgen Sie bitte ein Zweitligaspiel und fassen das zusammen für die Sportschau. Die zweite Liga fängt am Sonntag, weißt du ja, ne, um 13.30 Uhr an.
Natürlich.
So, dann sollte man mal spätestens um 13.25 Uhr dann auch aktiv vor der Leitung sitzen und sich das angucken. Was habe ich also gemacht? Ich bin mit einem Kollegen, ja, man arbeitet in der Regel in Zweierteams bei solchen Sachen, nach Mainz gefahren, hatte meine Laufklamotten schon an. Bin dann in den Schnittraum, ja, da hat uns eine sehr nette Kollegin empfangen. Der habe ich dann halt erstmal erklärt, was wir machen wollen. Das macht man logischerweise so, ja. Also wie lang, was wir treiben, wo wir anfangen wollen und so weiter, welche Signale uns zur Verfügung stehen, das, was wir halt da so treiben. Ja, und habe dann gesagt, pass auf, ist heute ein bisschen anders. Ja, musst nicht verwundert sein. Ich bin ein bisschen komisch manchmal, ja, aber sie hatte volles Verständnis, weil totaler Sportfan, alles gut. Ja, und dann habe ich halt die anderen Klamotten ausgezogen und bin vor die Tür getreten und war um Punkt 12.58 Uhr vor dem Haupteingang des SWR in Mainz. So, und dann hatte ich 20 Minuten. Ja, und dann bin ich einfach um 13 Uhr losgelaufen und bin exakt 20 irgendwas gelaufen, keine Ahnung, und bin einmal durch so einen kleinen Park durch, ja, bisschen rauf runter, einmal die Straße rum und war exakt um 13.22 Uhr wieder im SWR drin. So, ich hatte nicht mehr Zeit, was soll ich machen?
Ja, ja, aber das nenne ich mal Commitment. Also ja, da wäre es ja wirklich Verständnis, also ich glaube, jeder Verständnis gesagt, wenn man gesagt hätte, 13.30 Uhr arbeiten, ist mir dann doch vielleicht alles ein bisschen zu stressig, aber ist ja mega. Die Frage ist, wie viele Mitstreiter beim SWR hast du an deiner Seite gehabt um 13.30 Uhr in Mainz?
Laufend, na okay.
Was ist da los?
Ja, in Mainz war ja da logischerweise an dem Wochenende noch eine ganz andere Veranstaltung, nämlich der Mainzer Halbmarathon. War ja früher Stimmt. Marathon, ist ja jetzt Halbmarathon Stimmt. gewesen. Ja, und hat vielleicht der ein oder andere ja mitbekommen, also in der Laufbubble natürlich, ja, Samu Fitwi ist da gelaufen, Dominika Meier ist da gelaufen, die sind da auch gut gelaufen. Und im Anschluss hat Samu Fitwi ja auch gesagt, okay, dieses Jahr kein WM-Marathon, sondern er geht auf einen Herbstmarathon, sind wir alle gespannt, was er machen wird, freuen wir uns schon drauf. Jedenfalls war da natürlich schon eine Riesenaktion, das war unsere weitere Sorge. Denn rund um das Studio in Mainz, ja, das ist direkt am Bruchweg, da wo das alte Stadion Mainz 05 ist, ist Laufstrecke gewesen. Mm. Und wir dann so, kommen wir da überhaupt hin? Ja, dann haben wir erstmal Locals angerufen, ja, passt das und so, ja, und das ging natürlich, ja. Wer war der Local? Ja, also der auch gelaufen ist, den haben wir aber nicht erreicht.
Marcel Fehr.
Marcel Fehr, so sieht es nämlich aus. Kollege, ne, in der Leichtathletikgruppe bei uns. Natürlich auch früher international eingesetzter 5000-Meter-Läufer. Und der hat sich aber auch richtig wehgetan. Also der ist 10 Kilometer gelaufen dort in dem Wettbewerb da um den Halbmarathon herum und ist 34 Minuten gelaufen. Ne? Hallo, das ist schon noch relativ flott. Krass. Ich habe ihn dann angerufen und er meinte, naja, vor der eigenen Haustür muss man schon mal machen. Nee, verstehe ich. Also insofern hatten natürlich die Mainzer in diesem Fall eine gute Entschuldigung. Eine
gewisse ja. Entschuldigung. Das ist
sagen wir mal so, das ist halt der kleine Nachteil an diesem Format. Also du kannst ja nicht hingehen und sagen, okay, alles, was am Sonntag gelaufen wird, sondern du musst tatsächlich ja um 13 Uhr dabei sein.
Genau, das ist der kleine Nachteil. Ne? Ja, das stimmt. Ich glaube, sie sind ja eh schon zum Teil ja auch, also es ist reines Bauchgefühl, aber ich würde tippen, kalkuliert in dieses erste Maiwochenende gegangen, um üblicherweise diesen ganzen Halbmarathon-Marathon-Wahnsinn im April ein bisschen aus dem Weg zu gehen natürlich. Ja. Es gibt natürlich noch die ein oder andere Ausnahme, also Mainz ist jetzt ein gutes Beispiel. Ich könnte mir vorstellen, Prag-Marathon war auch früher oft erstes Mai oder erst zweites Mai
Wochenende. Glaube ich, jetzt war, glaube ich, auch am letzten Wochenende.
War wahrscheinlich auch an dem, genau. Ja. Das sind so ein bisschen die Ausnahmen. Aber ansonsten ist das natürlich ein cooles Datum. Ich habe von einigen gehört, dass sie ein bisschen das Problem hatten, dass es ja auch Kommunionswochenende war.
Ja, das, heißt, ja, das da ist aber auch so ein bisschen, typisch. Das ist auch typischerweise so, ja.
Genau, dass du da dann natürlich dich schwer tust, manchmal das mit familiären Terminen dann irgendwie noch unter einen Hut zu bringen. Weil, ja, 13 Uhr ist ja wahrscheinlich halt Mittagessen. Üblicherweise nicht laufen oder so. Aber ja, nee, also ich sag mal, München, ich kenne halt nur den Flagship Run in München, gibt ja die natürlich in ganz vielen Städten, zum Beispiel Max Rahm, der ja letztes Jahr in München gewonnen hat, der ist dieses Jahr in Breda gelaufen in den Niederlanden. Gibt es bestimmt ganz viele andere tolle Destinationen. Ich glaube aber München, die sind ja auch immer sehr schnell ausverkauft. Da waren jetzt eben 14.000 Starterinnen und Starter vor Ort. Man überlegt da, glaube ich, schon so ein bisschen, ob man das nicht noch mehr Menschen zugänglich machen kann, eben auch als Erlebnis. Aber ich glaube, da hast du natürlich, also Segen und Fluch zugleich, mit dem Olympiapark eine total tolle Kulisse als Dreh- und Angelpunkt, so ein bisschen zumindest im Vorstartbereich. Gleichzeitig bist du da aber auch kapazitär, glaube ich, schon ein bisschen am Limit, auch in Sachen Aufstellungsfläche, weil ihr könnt euch vorstellen, 14.000 Menschen aufstellen, da brauchst du ein bisschen Platz. Und das ist in München eben so bislang gelöst, dass das in die Strecke hineinführt, die man jetzt zwar aufgrund der neuen Streckenführung diesen Punkt zwar erst viel später erreicht, aber trotzdem würdest du dann in der eigentlichen Strecke der letzte Startblock zumindest mal da hineinragen. Weiß nicht, was da die Abwägungen sind, ob man überlegt, das wirklich wo ganz anders hinzumachen, ist dann aber wahrscheinlich auch schwierig. Aber ja, also das ist natürlich immer ein bisschen Segen und Fluch. Wir hatten es ja auch in der Folge mit Frank Thaleiser ja auch, wo es da um Hamburg-Marathon ging. Wenn du immer früh ausgebucht bist, geht es natürlich am Ende auch immer um das Interessen. Bei Hamburg jetzt in dem Fall ist natürlich eine Firma auch dahinter, die damit Mitarbeiter bezahlt etc. Natürlich willst du dann irgendwo vielleicht auch versuchen, deinen Profit zu maximieren, aber es geht auch ja darum, mehr Menschen das Erlebnis bestenfalls möglich zu machen. Und da ist halt immer so ein Zwiespalt, wie kann man sicherstellen, dass es für alle ein cooles Erlebnis ist und hat man die Möglichkeit, das überhaupt organisatorisch so hinzubekommen. Ich lasse mich überraschen. Wie gesagt, Streckenänderung in München finde ich extrem gelungen in Sachen Stimmung. Auch ja, cooles Flair einfach durch München so ein bisschen durchzurennen. Ist ja was los, viel zu sehen. Das war auf jeden Fall schon, glaube ich, eine richtig gute Entscheidung. Und übrigens auch, das ist jetzt nicht wichtig, aber ich finde als Beobachter, es wird von Jahr zu Jahr auch irgendwie ein hipperes Event. das muss man jetzt gut finden oder nicht, aber du hast schon das Gefühl, es ist inzwischen ein Who is Who, also der nicht nur der Laufszene, sondern eigentlich der Fitnessszene, also auch an wirklich auch Athletinnen, Athleten, die aus anderen Bereichen kommen, also ich sag mal so eher High Rocks oder auch so Kraft-Fitness-Sachen, die laufen da trotzdem mit und versuchen halt, soweit sie dann halt kommen, das zu schaffen. Klar, auch mehr Influencer, Content-Creator sieht man auch immer mehr. Ich finde das nicht schlecht, am Ende gibt es eine gute Sache in der Reichweite, ich finde das ehrlich gesagt sehr gut, aber das ist auch auf jeden Fall auffallend, dass das mehr Menschen anzieht als, ja, als Phänomen, als Event einfach.
Gut, ist ja bekannt, dass Red Bull nicht nur in der Laufszene Sport unterstützt, zum Beispiel auch im Wintersport, natürlich im Motorsport und so weiter und so weiter. Und da sind ja die Promis, aber das ist ja auch schon eigentlich immer oder länger so, da sind die Promis ja dann oft in den Autos, in den Catcher-Cars, ja, um die Leute anzuhalten. Ja. Und weil wir darüber im Gespräch mit Christian uns nicht ausgetauscht haben, er ist ja von Anni Wellinger angehalten worden. Ja, das ist ja auch eine coole Nummer, ja, wenn du mal von einem Olympiasieger angehalten wirst und der sagt, saugeil, was du hier gemacht hast, ja, it's over, but it's very nice, ja, also das war schon cool, ja. Also insofern haben wir natürlich ein großartiges Erlebnis hinter uns. Für diese Folge haben wir dann auch gleich zwei Partner mit ganz besonderen Aktionen, die wir extra für das 5-jährige Jubiläum für euch ausloben konnten, ja, die erstens ganz neu starten, diese Aktionen, die jeweils einen Benefit für euch haben und im Falle von Powerbar sogar eine spezielle Rabattleistung haben. Normalerweise wird auf die Blackline kein Rabatt gegeben, aber bei uns gibt es einen.
Ja, wir freuen uns sehr, für die Jubiläumsfolge hier Powerbar als Partner zu haben. Die haben natürlich eine ganz große Produktpalette an hervorragenden Produkten für natürlich Erholung, aber auch für Performance. Und nachdem wir wissen, viele von euch waren jetzt die letzten Wochen über Halbmarathons, Marathons am Start oder jetzt eben auch zum Beispiel beim Wings for Life World Run, da haben wir gesagt, wir würden natürlich gerne einen Fokus legen auf Produkte, die euch bei der sportlichen Performance unterstützen. Und da ist so, sag ich mal, die Blackline bei Powerbar das Beste, was ihr dort bekommen könnt. Üblicherweise, ja, sind die ausgenommen von allen Rabatten. Für uns haben sie es aber möglich gemacht, auch die zu integrieren. Da gibt es jetzt beispielsweise den Fuel 90 Sports Drink mit den Geschmacksrichtungen unflavored, also geschmacksneutral oder in Orange. Und der liefert euch 90 Gramm Kohlenhydrate pro Portion. Also das ist genau das, wo wir in den vergangenen Wochen auch immer mal wieder drauf abgehoben haben, dass neben den ganzen Schuhthemen ja vor allem auch das Thema Wettkampfverpflegung einer der Faktoren ist, der maßgeblich die Leistungen in die Spitze weiterentwickelt hat. Also Fuel 90 Sports Drink, auf jeden Fall was ihr euch anschauen solltet. Außerdem gibt es natürlich auch für die Leute, und an die denken wir natürlich auch, die im Wettkampf einfach ja auf Eigenverpflegung zurückgreifen müssen. Da sind natürlich Gels eben auch sehr praktisch, weil man die easy in seinen Laufgürtel oder in die Tights, viele von den Tights oder Short Tights haben ja inzwischen auch Taschen an der Seite, reinstecken kann. Und genau, da gibt es eben von Powerbar zum Beispiel auch das Fuel Gel 30. Gibt es in Geschmacksrichtungen Pfirsich, Cola Orange oder Grapefruit. Das ist dann jeweils, wie der Name schon sagt, 30 Gramm Kohlenhydrate pro Portion. Hat hier, möchte ich auch nochmal dazu sagen, eine optimale Hydrogel-Textur, also dass ihr das ohne zusätzliches Wasser runterbekommt. Das ist ja nicht immer so. Manchmal sind die ja so klebrig, dass einem der komplette Mund zupappt. Also Hydrogel-Textur, dass ihr das ohne Nachtrinken runterbekommt, ohne Konservierungsstoffe und optimal konzipiert für die Verträglichkeit. Ja, Link packen wir natürlich in die Shownotes und da haben wir sozusagen zwei Schwellen, um euch optimalen Rabatt zu geben. Also wenn ihr im Wert von 50 Euro bestellt, bekommt ihr mit dem Code PBBEST15 15% Rabatt. Wer sagt, ich will mich gleich für meinen nächsten Marathon hier eindecken und bestellt ab 100 Euro aufwärts, der kann sogar 20% sparen. Da wäre dann der Code PBBEST20. Einzulösen natürlich auf www.powerbar.eu. Müsst ihr euch nicht alles merken, schaut einfach in die Shownotes rein, findet ihr die Links und die jeweiligen Codes. Schlagt dazu, deckt euch ein. Wer weiß, wann es überhaupt oder ob es nochmal überhaupt so Rabatte auf die Blackline gibt.
So sieht es nämlich aus. Ne? So machen wir das gerne für euch. Ja? Und dann unterhalten wir uns natürlich auch über den Unterschied zwischen sich ernähren während des Wings for Life World Runs und nicht ernähren mit Christian. Der hat da seine unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
Sehr spannend.
Da wird es gleich auch um Fußball gehen. als Trainingsinhalt, aber auch als sozialen Aspekt, auch ganz spannend. Und ich habe natürlich am Sonntagmorgen noch diesen anderen Sport, wie heißt er nochmal, Triathlon, genau, ne, verfolgt. Weil erstens das Rennen in Jesolo, wo ich im vergangenen Jahr gestartet bin, stattgefunden hat. Das ist schon cool, wenn du beim Radfahren genau weißt, ah, jetzt die blöde Brücke da und dann da runter und unter dem Teppich, den sie da hingelegt haben, ganz blöde Schwellen und so. Die Flaschen flogen wieder in der Gegend rum, weil der ein oder andere sie sehr gut befestigt hatte. Rico Bogen, der toll Rad gefahren ist und andere es nicht so gut hingekriegt haben. Da war eine Menge dabei. Chapeau an unseren gemeinsamen Freund und Bekannten, an Tom. Ja, exakt 5 Stunden und 6 Sekunden. Okay, bei den 6 Sekunden hätte ich natürlich noch eine Frage, aber 5 Stunden, 6 Sekunden ist wirklich großer Sport. Und da ist mir wieder aufgefallen, das ist allerdings auch bei dem Kurs relativ einfach, weil es halt ein Dreifach-Rundkurs ist, im Wesentlichen in einer kleinen Gemeinde mit touristischem Anstrich, also da ist ja relativ leicht, die Verpflegung entsprechend zu deponieren, wie viel die sich da reinhauen, ja, im Laufbereich dann noch hinten, aber ja auch die ganze Zeit halt durchfuelen, ne? Also das Thema hatten wir ja immer wieder, aber es ist wirklich auffällig, vor allen Dingen auch bei Halb- und Langdistanz-Triathletinnen und Triathleten. Ja, nur mal so ein kleiner Ausriss. Ja, bei den Frauen, die Siegerin, läuft ein Halbmarathon in 1,16. Ja, das musst du erstmal hinkriegen, nach Schwimmen und 90 Kilometer hart, wirklich, die ist auch sehr, sehr hart Rad gefahren. Lena Meissner aus Deutschland, Zweite geworden, ne, erstes Jahr auf der Halbdistanz, so richtig. Dani Kleiser, ja, nach dem Sieg vor 2 Wochen eine 1,15 hinten gelaufen, also fantastisch, nicht ganz aufs Podium geschafft, Vierte geworden. Also das ist wirklich richtig, richtig stark. Und bei den Männern, ey Junge, die sind da gefeuert. Da ist ein Grieche, der sich jetzt so langsam auf den Weg macht, den Namen schon mal für alle, ja, Triathlon-Fans, könnt ihr euch schon mal merken, Vitalos heißt der, war schon so Weltmeister und so weiter. Der ist einfach hinten mal eine 1,07 gelaufen. Wow. Ja, das so, und das ist jetzt ja nicht so eine Strecke wie bei einem Halbmarathon, ja, sondern es geht erst um eine Brücke drüber, ja. Also so eine gebaute Brücke, die über deine Straße ist, damit du aus der Wechselzone rauskommst. Und so Scherze halt, ne? Dann teilweise über Sand, über so eine Rasenwelle und so weiter. Also wirklich nicht einfach da zu laufen. Ey. 1,07, das ist wirklich crazy. Und er war nicht der Schnellste. Ein Franzose, Cor, der ist Sechster geworden, ist 1,06 gelaufen. Ja, also das ist schon richtig, richtig Hammer. Ja, und wenn man mal sieht, also Jonas Hoffmann, sonst einer der besten Läufer, der war nicht ganz zufrieden, aber der ist ja 1,11 gelaufen. Also das mal als Orientierung. Da geht gerade unfassbar die Post ab in diesem Bereich mit Laufleistungen nach der Belastung auf dem Rad, die wirklich erstaunlich sind. Und das hat halt mit Führung zu tun, das ist gar keine Frage. Fueling, ja, heißt das Wort. Fueling.
Wir hatten, also wirklich, das werdet ihr später selber hören, mit dem, auch mit dem Gespräch nochmal mit Christian gesprochen, weil natürlich beim Weeks for Life World Run für Top-Athleten, was auch immer die dann dafür kategorisiert, klassifiziert, wahrscheinlich muss man da auch mal eine Vorleistung bringen, die dann entsprechend du dann fürs nächste Jahr vielleicht anbringen kannst, aber dass das natürlich ein Unterschied ist, ob du da halt was abgeben kannst, auf das du da zurückgreifen kannst oder das alles selber am Mann da musst, ist natürlich ein Unterschied, aber Fakt ist inzwischen auf jeden Fall, es ist wahnsinnig viel besser und effektiver, übrigens auch für eure Regeneration, sowas nicht einfach nur mit Wasser und Brot durchziehen zu wollen, wobei ja Brot sogar noch ein paar Kohlenhydrate hätte, sondern es geht wirklich darum, euren Magen zu trainieren und dementsprechend dann auch diese, ich sag mal, 80 Gramm ist schon gut, das wäre schon sehr, sehr gut. Ich kenne Leute, die sagen, 60 sind sie gerade so, das vertragen sie gut, das ist alles eine Trainingssache auch so ein bisschen. Klar, im Triathlon oder auch im Marathonbereich in der Spitze, da sind wir auch eben schon drüber und dementsprechend kleiner Verweis von uns eben auch nochmal an die, ja, 9 Blackline-Produkte von Powerbar, die genau für solche Spitzenleistungen konzipiert wurden.
Ja, und dann haben wir natürlich noch was für euch, wie soll ich sagen, wenn ihr dann euer Preisgeld abholt, nachdem ihr eine herausragende Leistung gemacht habt.
Ja, was für eine Überleitung.
Oh, genau, ja, oder einfach nur euren normalen Geld- und Bankgeschäfte erledigen wollt. Ja, mit N26 haben wir ja schon eine Kooperation begonnen und ja, das ist sehr gut angenommen worden von euch. Und heute haben wir einen weiteren, wie soll ich sagen, Marketing- und Service-Stein, den N26 halt ihrem Portfolio hinzugefügt hat. Nämlich ab heute, also 7.5. ist heute unser Aufzeichnungsdatum, ab 7.5. kann man auch Mobilfunkverträge über N26 abschließen. Und zwar sehr gute, was Leistung, Kosten und vor allen Dingen auch Kündbarkeit, also Flexibilität angeht. Und naja, 5 Jahre, hallo, wir haben natürlich auch einen Rabatt für euch, ist doch klar.
Ja, also ich wollte gerade sagen, wir werfen hier mit Goodies um uns zum Jubiläum. Wir freuen uns, dass da natürlich auch N26 Lust drauf hatte, unsere Jubiläumsfolge zu unterstützen. Wir haben letzte Woche schon mal ein bisschen erklärt für diejenigen, die das noch nicht so auf dem Schirm hatten. N26, Deutsche Bank, also in Deutschland ansässig und gegründet, ist eine Digitalbank, aber auch ganz offiziell und regulär mit deutscher Bankenlizenz von der BaFin. Die bieten kostenloses Banking an mit dem N26 Standardkonto, also kostenlose Kontoführung, ihr könnt eure Aktien, ETFs etc. Kostenfrei dort handeln, also ohne Gebühren und Provisionen. Ihr habt da keine Fremdwährungsgebühren, wenn ihr beispielsweise im Ausland mit eurer Karte bezahlt, könnt übrigens im Ausland auch kostenfrei Geld abheben und so weiter und so fort. Ganz viele Goodies und wie es Ralf gesagt hat, wir nehmen heute eine Mittwoch auf, aber ab heute, sprich aber auch ab Freitag, erweitern die sozusagen ihr Portfolio für ihre Kunden um Mobilfunkthemen, greifen dabei auf das Vodafone-Netz zurück und bieten da eben auch die Möglichkeit an, über eine eSIM sozusagen euch eben auch mobilfunktechnisch zu versorgen. Wichtig dabei ist, Ralf hat schon gesagt, es gibt keine 12 oder 24 Monatsverträge, ihr könnt das monatlich jederzeit kündigen. Es gibt da verschiedene Subscription Plans, was Datenvolumen anbelangt, also 10 GB, 30 GB, 100 GB und wichtig ist natürlich auch, dass in Deutschland alle Anrufe und SMS kostenfrei sind. Ja, also wer schon mal mit eSIMs Erfahrung gemacht hat, ich denke, das werden die meisten sein, das lässt sich natürlich super schnell und simpel bei euch am Handy einrichten, indem ihr das einfach euch da anmeldet, ist das relativ schnell dann schon abrufbar und nutzbar. Und da haben wir eben auch ein Goodie für euch, das folgendermaßen aussieht. Ihr habt einen Link, der ist so kompliziert, den lese ich jetzt nicht vor, den packen wir in die Shownotes rein. Über diesen Link könnt ihr eure N26 SIM ordern. Ihr habt dann die Möglichkeit, dass ihr, wenn ihr ein Konto eröffnet bei N26, einmal schon 20 Euro Startguthaben bekommt, also echte 20 Euro, die kommen auf euer Konto, sobald ihr das erste Mal 20 Euro ausgibt, bekommt ihr die quasi als Cashback zurück. Dafür gibt es den Code BESTZEIT25 und wer sich für die eSIM interessiert, da gibt es eben 20% Rabatt, egal auf welchen Plan, also egal wie viel Gigabyte ihr bucht. Das ist möglich mit dem Code N26SIM-BESTZEIT25. Braucht ihr euch nicht merken, schaut in die Shownotes. Wenn ihr sagt, das ist ein cooles Konto, beziehungsweise das drumherum ist für mich als jemand, der vielleicht viel reist, viel unterwegs ist, auch gerade für Wettkämpfe, ist das für mich perfekt. Dann, wie gesagt, bekommt ihr 20 Euro for free, einfach, dass ihr da ein Konto aufmacht. Und wer sagt, das ist auch ein super Angebot und 5G-Netz ist für mich wichtig etc., dann habt ihr da eben auch die Möglichkeit, 20% zu sparen. Beides findet ihr in den Shownotes und in diesem Sinne, schaut euch das in Ruhe an, wünschen euch damit viel Spaß. Und jetzt freue ich mich auf ein sehr cooles Gespräch mit dem Christian, denn Ralf, wie wir erst festgestellt haben, als wir ins Gespräch mit ihm gegangen sind, ist er Hörer der ersten Stunde. Das wussten wir vorher nicht, das ist nicht geskriptet, das wirkt jetzt sehr geskriptet. Wir haben ihn wirklich primär eingeladen, weil wir gesagt haben, wow, da ist einer in unserem Team, der ist 58 Kilometer gerannt, das ist ja vollkommen krass. Und dann hat er direkt eröffnet, als wir uns dann verabredet haben, dass er von Folge 1 an mit dabei ist. Das freut uns natürlich umso mehr.
Ja, vor allen Dingen, er vereint ja eine Menge Sachen, die wir hier sehr viel besprechen. Immer wieder ausprobieren, immer wieder feilen an seinen unterschiedlichen Herangehensweisen, an Ausdauer, an Laufen, an Training, an Lebensgestaltung. Probleme gehabt im Winter, große Probleme. Schon mal einen Triathlon gemacht, also deutlich weiter als andere, die hier hin und wieder im Podcast auftauchen. Ich gucke keinen an, aber ich gucke dich an. wie gesagt, der Fußball-Link ist total spannend. Naja, und nebenbei natürlich voll arbeitend, Pendler, ja, mit einer besonderen Pendelstruktur. Also sehr, sehr spannend, freut euch drauf. Ein sehr würdiges Gespräch für unsere fünfjährige Jubiläumsfolge. Viel Spaß.
Ja, und da sitzt er auch schon bei uns am Podcast-Mikrofon, Christian Hiller, der sozusagen Champions unseres Bestzeit-Podcast-Teams beim Wings for Life World Run 2025. Und wir haben das in der Vergangenheit ja schon häufiger gesagt, dass es uns aufgefallen ist. Nicht, dass wir sagen, wir ziehen nur bewusst, sehr leistungsorientierte Läuferinnen und Läufer an, aber wir freuen uns natürlich, wenn auch Leute bei uns im Team sind, die da immer richtig Gas geben. Und das ist bei Christian auf jeden Fall der Fall gewesen, denn der hat, und jetzt haltet euch fest, sage und schreibe, 58,16, oder? Wenn es ganz exakt ist, 58,16 Kilometer am Sonntag zurückgelegt. Krass, Riesenrespekt. Heute ist Dienstag, wo wir aufnehmen. Wie geht's dir heute? Was machen die Beine?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Beine sind gut. Erstaunlich gut. Waren am Sonntag auch schon gut. Ich hatte das Gefühl, am Ende des Tages hätte es sogar noch ein Stückchen weitergehen können, wenn das Catcher-Car nicht angeflogen gekommen wäre. Hatte ich so in der Form ehrlich gesagt auch noch nie. Die letzten Male war ich völlig alle. Heute, beziehungsweise am Sonntag war es anders.
Das heißt, du hast eine andere Strategie gefahren für Sonntag? Also, was weiß ich, fueling-technisch oder lauftechnisch oder von der Pace her?
Oder das erste Mal diese neuen Superschuhe, von denen man jetzt seit kurzem erst hört, ausprobiert?
Nee, es war vieles dabei. Die Superschuhe trage ich natürlich schon ein bisschen länger. Tatsächlich durfte ich dieses Jahr Eigenverpflegung abgeben. Letztes Jahr hätte ich es auch gedurft, hab's aber überlesen. Ich habe tatsächlich die E-Mail ein Jahr später erst gefunden. Dieses Jahr habe ich dran gedacht, habe meine Eigenverpflegung abgegeben. Das war natürlich sehr, sehr hilfreich. Und ich habe eine komplett andere Strategie gewählt, als ich es die letzten Jahre gemacht habe. Ich bin bewusst mal mit Pulsmesser gelaufen, habe mich nur darauf konzentriert, habe nur alle 5 Kilometer mal eine Zwischenzeit gestoppt und mich sonst wirklich nicht aufs Tempo groß eingelassen und einfach mal geguckt, wie weit es geht. Und sobald es irgendwie anfing, ganz leicht anstrengend zu werden, habe ich sofort rausgenommen, sodass der Puls wieder 5, 6 Schläge runterging. Und so bin ich bis in die Berge gut gekommen. Und ab da ist es logischerweise München ein Kampf. Aber auch da konnte ich den Puls relativ konstant halten und das hat mir am Ende des Tages geholfen.
Nimm uns nochmal mit, vor allen Dingen auch
erstmal,
ja, die Leute, die ja, noch nicht da gelaufen sind.
Mit der Eigenverpflegung.
Ja, genau, deshalb wollte ich nochmal sagen, das ist ja jetzt kein Lauf wie jeder andere. Ne? Also ihr müsst, also Philipp und du Christian, ihr müsst, glaube ich, uns Nichtwissenden oder noch nicht dort gewesen Seienden, ist das richtig? Ja, ich glaube schon, kurz mal erläutern, was der Unterschied ist zu einem normalen Lauf, ja, wo man von A nach B läuft und dann da irgendeine Zeit genommen wird. Ja, ich habe gar keine Ahnung, wie die normale Verpflegung läuft tatsächlich. Und Strecke, sagtest du, bis in die Berge. 58 Kilometer von München ist, glaube ich, noch nicht ganz Alpen. Also da müsst ihr uns noch mal eben mitnehmen.
Ja, genau. Also das Format ist ja grundsätzlich so, dass es einen Startschuss gibt, weltweit zeitgleich. Und dann wird losgelaufen und es gibt keine definierte Ziellinie, sondern das Catcher-Car fährt eine halbe Stunde nach Start los, wird, ich glaube, halbstündig schneller und holt dich irgendwann ein. Und in München ist es eben so, dieses Jahr gab es eine etwas modernisierte Strecke, die am Anfang durch die Innenstadt führte. Da ist natürlich total eben, flach, schnell, man kann gut auf Straße laufen. Und das geht auch so, ich glaube, dieses Jahr war es knapp an die Marathongrenze ran. Da ist es noch verhältnismäßig flach. Und dann kommt zumindest für so einen Flachland-Tiroler wie mich, der aus Hamburg kommt, wird es dann doch hügelig. Und auf der Uhr standen dieses Jahr, glaube ich, 350 Höhenmeter, die dann in relativ kurzer Zeit folgen. Also ich sag mal so bis Kilometer 53, also innerhalb so von 13 Kilometern, 350 Höhenmeter sind schon relativ viel. Vor allen Dingen, wenn man vorher schon einen Marathon in den Beinen hatte. Und das zieht einem so ein bisschen den Stecker, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Ich kannte es jetzt aus den letzten Jahren schon und hatte demzufolge mir so ein bisschen Reserven noch gelassen für die Berge. Genau, und das ist eben so ein bisschen die Herausforderung in München an der Strecke. Die geht danach, wenn man diese Hügel geschafft hat, wird sie erstmal wieder relativ eben. Bis dahin muss man aber erstmal kommen. Was die Verpflegung angeht, da sind knapp alle 5 Kilometer sind offizielle Verpflegungsstellen, wo man Wasser, häufig Cola, Isodrinks bekommt oder auch Riegel. Und ich hatte eben jetzt die Möglichkeit, dieses Jahr durch die Eigenverpflegung eben mein Wettkampfgetränk, was ich üblicherweise auch beim Marathon zu mir nehme, zu trinken. Und das hat eben die Kohlenhydrate so drin gehabt, dass es meine Speicher auch so aufgefüllt hat, dass ich eben relativ lange meine Leistung halten konnte. Das hilft enorm, als wenn man nur Wasser trinken würde.
Also das ist nämlich ein Punkt, der wirklich spannend ist. Das ist ja so ein bisschen, ich sag jetzt mal offiziell, glaube ich, eher ein bisschen nebulös gehalten. Also ich glaube, der normale sich anmeldende Teilnehmer weiß vielleicht gar nicht darum. Und ja, es ist auch kein, in sich ist es jetzt nicht als super performantes Format, glaube ich, entwickelt, sondern es ist ja so, ich sag mal, niederschwellig wie möglich. Und klar, Charity-Gedanke und so weiter, das ist sicherlich im Vordergrund des Events. Aber es hat sich ja auch rausgestellt, über die letzten Jahre ja schon, das ist jetzt nicht neu, dass es natürlich auch richtig starke Läufer, auch wie dich, Christian, anzieht, die dann natürlich irgendwo auch ihre Grenzen ausloten wollen. Also ich glaube, weltweit, müsstest auch weltweit ziemlich gut gewesen sein. Was warst du in Deutschland, Platzierung? Top 5?
Ich glaube, siebter in Deutsch. Siebter? Und sechster Mann, glaube ich. Nur Esther Pfeiffer war noch vor mir als Frau.
Genau.
Und weltweit war ich 25. glaube ich.
Ja, das ist schon richtig krass. Also das ist schon wirklich krass. Gewonnen hat, glaube ich, Joe Fukuda mit 71 noch was oder so. Der hat, glaube ich, aber letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch. Ja, crazy. Wobei, da ist eine Frage, die ich jetzt gleich anschließen möchte an Christian, in Bezug auf diese Eigenverpflegung. Wenn du das nicht hattest, sozusagen letztes Jahr, da warst du ja wahrscheinlich auch schon relativ weit unterwegs, wie hast du dich da verpflegt? Also hast du dann alles selber mitgeführt oder nur auf die Sachen verlassen, die da waren? Weil jetzt kann ich sagen, kommen wir vielleicht später auch dazu, ich bin das ein bisschen niederschwelliger gelaufen, sagen wir mal so. Und ich habe natürlich dann in dem zweiten Teil unseres Wings for Life World Runs, wir haben dann auch mal, wir sind bei den Verpflegungsstationen durchgegangen und haben da, ich habe alles gegessen, was da war. So, und ich dachte mir so, hell no, wenn ich hier schnell laufen müsste. Und das ist das, was du zur Verfügung hast. Dann also sorry, da bist du, glaube ich, jetzt nicht so, dass du da drauf dich verlassen kannst, dass du da wahnsinnig weit kommst. Also so, was waren das? Xenofit-Riegel reinfahren und so ein Red Bull mit Wasser gemischt. Ja, ich weiß nicht, ob das so das Ding ist, das dich wahnsinnig weit bringt, glaube ich jetzt eher nicht. Das heißt, das ist ja schon ein sehr krasser Nachteil. Und deswegen die Frage, also wie gesagt, Punkt 1, was hast du letztes Jahr gemacht? Und Punkt 2, ist es für App-Läufer, also wie war das denn bei Joe Fukuda, weißt du das vielleicht zufällig, hat der in Japan, ich weiß nicht, ob es in Tokio war oder wo auch immer, wird sicherlich auch einen Flagship-Run gegeben haben oder auch woanders in Japan, musst du als leistungsorientierter Läufer in einem Flagship-Run teilnehmen, sodass es ein bisschen, weißt du, kontrolliert ist, weil wenn du einen App-Run machst, dann hättest du ja früher eigentlich schon einen krassen Vorteil gehabt, da hättest du ja 15 Leute mit Fahrrädern um dich rumfahren lassen können, Windschatten, die geben dir ständig Getränke runter. Das wäre ja schon irgendwie ein krasser Unterschied, sage ich jetzt mal.
Genau, also ich weiß es tatsächlich nicht. Die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt, ob er in Japan oder wo auch immer die anderen auch gelaufen sind, bei Flagship Runs waren oder ob sie selber gelaufen sind. Und ja, ich glaube, es ist ein Riesenunterschied. Und die Strecken sind ja ehrlicherweise auch nicht ganz vergleichbar. Wien.
Bei App-Run kannst du ja selber aussuchen, genau, wo du läufst, ne? Also, da suchst du einfach einen Fluss und du gehst am Radweg an der Donau oder rennst dann deine 60 Kilometer runter. Ist ja was anderes wie hier in München.
Genau, und das ist
ja aber einfacher wird es dafür auch nicht, weil es bleiben 60 Kilometer, ne? Ist
schon klar. Ja, aber schon einfacher, auf jeden Fall hinten raus, glaube ich.
Genau, die Distanz bleibt die gleiche. Der Streckenverlauf, den kannst du dir natürlich so planen, wie du ihn brauchst. Wien ist ja beispielsweise auch eine sehr, sehr flache Strecke, wie ich zumindest hörte. Wie habe ich das im letzten Jahr gemacht? Da war ich tatsächlich, wie auch dieses Jahr, trotzdem mit Gels versorgt. Das heißt, die hatte ich am Mann. Die habe ich mir in die Hosentaschen gesteckt bei den Laufhosen. Habe dann aber wirklich nur Wasser getrunken und zum Ende hin Cola. Und habe da auch gemerkt, da war schon nach 53 Schluss. Und das ist dann nochmal ein ganz erheblicher Unterschied, weil dann kam nämlich dieser Leistungseinbruch irgendwann relativ schnell. In dem ersten Jahr, wo ich mitgemacht habe, da bin ich ja bis auf 20 Meter genauso weit gekommen wie dieses Jahr, hatte ich noch keine Eigenverpflegung.
Okay.
Da bin ich aber tatsächlich dort, wo es hügelig war, auch Teile gegangen und ich war vorher einfach sehr viel schneller. Ich habe mir also vorher einen relativ großen Vorsprung rausgelaufen und irgendwann ging es dann durch die fehlende Eigenverpflegung aber schon relativ stark bergab, was mir dieses Jahr eben nicht passiert ist. Und das ist ein riesen Gamechanger. Also wenn man das darf, dann hat man da schon einen Vorteil. Aber wie du schon sagst, es steht ja eigentlich was anderes im Vordergrund, nämlich dieser Charity-Gedanke. Und für die Leute, die dann eben den Leistungsgedanken haben, macht es Spaß und ist auch cool, weit zu laufen. Aber die grundlegende Idee ist ja von Wings for Life ist ja ein bisschen was anderes.
Weil du es gerade auch ansprichst, vielleicht hier nochmal kurz der Hinweis auch drauf, dass in Summe, glaube ich, wo haben wir das gesehen, 8,6 Millionen Euro an Spenden für die Rückenmarksforschung zusammengekommen sind. Also das ist natürlich eine globale Summe. alle Startgelder zusammengenommen, 8,6 Millionen Euro. 300, also über 310.000 Menschen sind zeitgleich weltweit gelaufen. Ich finde dieses Zeitgleich-Ding finde ich auch irgendwie besonders, ne? Also klar, in Japan rennen sie wahrscheinlich in der Nacht und irgendwie in Brasilien, in Rio, keine Ahnung, irgendwo später, nee, muss ja dann morgen sein, früher morgen wahrscheinlich.
Ja, Brasilien ist ja, Brasilien ist ja nicht so weit von uns weg. Brasilien ist ja nur 5 Stunden. Ne? USA, Westen ist das, was am weitesten entfernt ist.
5, 6 Stunden, ja, genau, 5 Stunden wahrscheinlich. Aber also ich finde dieses Konzept besonders, oder ich wollte schon gigantisch sagen, man muss mit Superlativen aufpassen, ich finde es aus der Idee raus gigantisch, ein großes Sportevent sozusagen zu machen, was natürlich aber global zeitgleich stattfindet, ist schon cool. Und ich finde, das hat sich auch echt als eine feste Größe irgendwo etabliert. Und genau, also da sind eben 310.000 Menschen gelaufen. Und in Deutschland waren es, glaube ich, wie viel waren es in Deutschland? Habe ich nicht mehr da, genau, nee, das steht hier nicht mehr dabei. Hat der Carlos uns das noch geschickt? Nee, er hat auch nur gesagt, doch, 49.000, also knapp 50.000 Menschen sind in Deutschland gelaufen. Finde ich auch krass, 14.000 waren es, glaube ich, in München. Das heißt, der Rest muss ja dann per App-Run das irgendwie selbstständig gemacht haben. Auch das ist ja, finde ich, eine beeindruckende Zahl, weil München, so, also Event ist ja cool, ja, also dass das 14.000 Menschen anzieht, das verwundert mich jetzt weniger. Ich glaube, die könnten oder überlegen ja, glaube ich, auch ständig, kann man das vielleicht noch größer machen? Die sind ja immer ständig ausgebucht. Da geht es ja, glaube ich, eher darum, ist es von der Infrastruktur im Olympiapark überhaupt möglich, noch mehr Menschen das anbieten zu können, dass sie das Erlebnis mitnehmen können? Aber dann muss man sich trotzdem überlegen, wenn wir sagen 50.000, dann sagen wir 14.000, das heißt 36.000 Menschen haben sich gesagt, Mensch du, ich laufe das privat oder mit meinen Laufbuddies in der App. Das finde ich eigentlich fast noch die krassere Zahl, ehrlich gesagt, und das ist schon cool.
Aber du musst noch auf dem Schirm haben, dass die App-Runs teilweise auch organisiert zusammenlaufen. Ja, also ich weiß zum Beispiel, dass in Stuttgart eine größere Gruppe zusammengelaufen ist. Da sind dann halt auch, ne, so kleine Siegerehrungen und sowas, ne, also, ne, abgetrennte Strecken, genau. Ja, oder sagen wir mal Strecken, die man sich vornimmt. Ja. Also genau. Die laufen jetzt nicht so wie ich jetzt irgendwie einfach alleine durch die Gegend. Ne? So ist es nicht. Ja. Das hat ja angefangen in Darmstadt. Ne? Die erste Flagship Run in Deutschland war in Darmstadt. Christian nickt, weil, Christian, da müssen wir ja gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, du bist ja nicht Läufer, sondern du arbeitest ganz normal und dann pendelst genau. Du auch noch zwischen deinem Lebensmittelpunkt in Hamburg, ja, Achtung, ein kleines Stückchen nach Darmstadt, wo deine Mutterfirma sitzt, ja, nimm uns mal eben mit, also erstens natürlich in dieses Konstrukt. Wie weit ist das mit dem Laufen bei dir? Warum machst du das so und warum bist du nicht Profi und was ist dein Job und so weiter? Ja, gib uns mal einen kleinen Blick in deinen Alltag.
Ja, genau, du hast das ganz gut beschrieben. Also ich lebe in Hamburg oder bei Hamburg, ganz nah bei, mein Arbeitgeber sitzt in Darmstadt. Ist ein Maschinenbauunternehmen und dort bin ich der Leiter des Vertriebs. Und ich habe einen Homeoffice-Vertrag, aber habe natürlich ein Team, was auch unter anderem in Darmstadt sitzt. Das heißt, ich bin regelmäßig auch vor Ort. Das sind von mir aus dem Auto knapp 5 Stunden, die ich dann sehr früh morgens meistens losfahre. Dann arbeite ich einen ganz normalen Arbeitstag eben, meine 7, 8 Stunden, je nachdem, wie viel ich vor Ort zu erledigen habe. Dann gehe ich meist in Darmstadt noch auf die Laufbahn oder durch die Wälder dort laufen, mache mein Training und entweder abends oder teilweise dann auch am nächsten Morgen fahre ich dann gleiche Tour wieder zurück und arbeite von zu Hause aus weiter. Das ist eine ganze Ecke, aber es macht Spaß. Also ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, die mir gegeben wird, auch eben vollständig aus dem Homeoffice zu arbeiten. Das ist keineswegs selbstverständlich. So habe ich eben aber auch die Möglichkeit, meinen Sport recht intensiv zu machen. Warum bin ich kein Profi? Ich bin, glaube ich, einfach nicht schnell genug. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab vielleicht nicht die schlechtesten Zeiten stehen, aber für einen Profi hätte es nicht gereicht. Also ich bin weit weg von dem, was Philipp geschafft hat.
Ja, aber ich renne keine 60 Kilometer. Das ist ja der entscheidende Unterschied. Also ich meine, Profi kann man heute ja auch im Ultrabereich sein. Deswegen gib uns mal einen kurzen Abriss gern über deine, weiß ich nicht, Marathon-Bestzeit, Halbmarathon 10. Aber ich sag dir eins, also wenn du Siebter in Deutschland jetzt schon bist, mit Fulltime-Job und allem drum und dran, das ist nicht so schlecht.
Nee, da bin ich auch irgendwie stolz drauf, muss ich sagen. Das ist so. Bestzeiten Marathon liege ich jetzt bei 2:23:59.
Hey, come on, das ist mega gut. Das ist doch hier klassischerweise so ein Sub-Elite-Start in Berlin, würde ich mal sagen, oder?
Ja, Block A. Also einen Elite-Block komme ich noch nicht. Okay, in Hamburg reicht es aber dann schon. Halbmarathon bin ich bei 1:08:08. Und 10, die liegt relativ weit weg, die ist bei 31:39. Aber ich habe ehrlicherweise auch noch nie wirklich auf 10 ausschließlich trainiert.
Genau. Das ist fast deine Durchgangszeit auf einen halben, ne?
Ja.
1:07 wäre das dann quasi.
Ja, genau. Ich bin bei meiner Halbmarathon-Bestzeit bin ich Kilometer 5 bis 15 und 32:01 durchgegangen damals.
Kann man machen, ja.
Das war irgendwie ein guter Tag. Und ja, genau. Also es ist für viele hört sich schon relativ schnell an und man muss auch viel dafür tun. Aber ich bin ansonsten, ich sag mal, ein sehr ambitionierter Freizeitläufer mit einem Vollzeitjob. So kann man es vielleicht beschreiben.
Also jetzt aus sportlicher Sicht würde ich sagen, ich würde mal ein bisschen Schwerpunkt auf 5.000 und 10.000 Meter Training legen und dann sehe ich da aber schon noch Perspektiven. Aber gut,
das ist ab 2020 ist ja schon.
Sehe ich deutlich, sehe ich ganz deutlich. Ne? Sagen wir mal so, entweder muss es sehr, sehr schön sein, wo du wohnst, oder da sind sehr, sehr nette Menschen um dich rum. Ja,
beides.
Was hält dich dort?
Ja, ja, tatsächlich, ich fühle mich hier total wohl. Also ich wohne hier seit Anfang an. Meine Familie, meine Freunde, mein soziales Umfeld, meine Fußballmannschaft ist alles hier vor Ort. Ja, ich bin unheimlich gerne hier in Hamburg. Genau, und das ist auch der Grund, warum ich hier bleiben möchte. Und ich habe ein Haus gekauft, was ich gerade fertig mache, machen lasse, wo ich dann mit meiner Freundin und meinem kleinen Sohn einziehen werde. Genau, und deswegen ist mein Lebensmittelpunkt Hamburg. Und nichtsdestotrotz mag ich es auch mal aus Hamburg rauszukommen und bei meiner Arbeit einfach mal eine andere Umgebung zu sehen.
Ja, und der entscheidende Punkt ist ja nicht das Training. Das machen ja viele von uns, von euch, wie auch immer, der ein oder andere Langdistanz-Triathlet, der sich jetzt auf Rot, Frankfurt oder ähnliche Scherze vorbereitet. Sicher vom zeitlichen Umfang noch ein bisschen mehr. Das Entscheidende ist ja Regeneration. Ja? Gerade wenn man dann auch noch hin und wieder diese Touren irgendwo hin macht. Andere Leute fahren täglich irgendwo hin oder sind beruflich auf der Straße unterwegs. Gib uns mal einen Abriss über dein Training. Was machst du? Was lässt du weg? Wie schaffst du das, dich da fit hinzustellen? Weil man läuft nicht 58, wenn man nicht so super fit ist.
Wenn so eine klassische Woche ist eigentlich schon, ich sag mal, momentan etwas anders als üblich, weil ich Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres relativ weit rausgekommen bin durch gesundheitliche Thematiken. Ansonsten, ich sag mal, in der klassischen Woche habe ich dreimal Tempotraining, also üblicherweise Montag, Donnerstag, Samstag ungefähr. Dann mache ich sonntags meistens meinen Longrun, wenn ich keinen Fußball habe. Ansonsten verschiebt sich das immer um einen Tag bei mir. Und in den Zwischentagen habe ich in der Vergangenheit klassisch Dauerläufe gemacht im ruhigen Bereich, dem klassischen GA1-Bereich. Und zudem mache ich noch so dreimal die Woche Fitnessstudio, wo ich auch mal mit schwereren Gewichten trainiere. Und eigentlich täglich zu Hause noch Stabi-Übungen. Dazu kommen dann noch Mobilität, Dehnen, das ist sowas, was man klassisch auch vom Fernseher machen kann. Und ich versuche einfach das, was man so auch immer mehr hört, vernünftig nach dem Training zu trinken, so ein klassisches Recovery-Shake zu nehmen, mich bei Einheiten, die intensiv sind, auch entsprechend zu versorgen mit Gels, mit entsprechenden Getränken, dass ich gar nicht erst in so eine Situation komme, wo ich mich runtertrainiert habe, dass die Akkus wirklich komplett leer sind. Und was ich nicht so gut hinkriege, ist entsprechend viel Schlaf. Einfach der Tatsache bedingt, dass ich dann doch ab und an auf Reisen bin, beziehungsweise natürlich zu den Zeiten trainieren muss, wo andere teilweise noch schlafen. Und demzufolge ist das Einzige, wo ich sage, da hapert es ein bisschen dran. Aber ansonsten das, was man klassisch kennt, mache ich auch Rollen auf der Black Roll, Massagepistole, was man einfach auch so im Alltag so ein bisschen einbinden kann.
Also jetzt habe ich grob mitgezählt, das waren glaube ich 10,5 Einheiten.
Ja. Ja, genau, das klingt schon extrem professionell, also neben dem, wie gesagt, beruflichen Hintergrund und dann noch mit Family und so weiter und sehr, sehr diszipliniert. Bist du, wie kam das Laufen bei dir praktisch im Leben zu dem Stellenwert, den es jetzt hatte? Fußball hast du gesagt, spielst du, ich könnte mir vorstellen, Fußball war vielleicht immer schon die Konstante irgendwie im Leben. Jetzt kennen wir nicht so viele Fußballer, die, sagen wir mal, passionierte Läufer sind. Mit wem hatte ich kürzlich erst wieder drüber gesprochen, der auch gesagt hat, jo, jetzt laufe ich halt, weil Fußball habe ich jetzt aufgehört, aber es hat eine Zeit lang gedauert, bis es da so eine Art dass man so einen Zugang dazu hatte sozusagen. Wir haben wenige Beispiele, die wir ab und an hier auch genannt haben, mit André Schürrle, mit Arjen Robben, die jetzt komplett freidrehen, auch natürlich im Rahmen ihres ehemaligen Profi-Backgrounds und scheinbar total im Ausdauersport aufgehen, aber oder auch Robin Gosens macht das ja ab und zu mal gern, aber trotzdem, das sind ja eher die Ausnahmen. Wie bist du in diese Laufwelt, ich sag jetzt mal, es soll gar nicht negativ klingen, aber so abgedriftet, dass du jetzt das, also das klingt ja höchst professionell, wirklich, also fast alle Checkboxen abgehakt, die man, glaube ich, machen kann, sozusagen, um das auf Top-Niveau zu machen.
Ja, angefangen, also du hast recht, also Fußball war schon immer die Konstante, seit ich 5 bin, also etwas gut 32 Jahre spiele ich Fußball. Und angefangen hat das kurz vorm Abi. Also ich habe 2007 Abi gemacht und 2006 gab es damals noch Projektkurse. Und einer unserer Projektkurse war damals Marathon, der angeboten wurde. Und da ich ohnehin Leistungskurs Sport hatte, durch Fußball relativ grundfit war und einfach mal Bock hatte, das auszuprobieren, habe ich das gemacht. Da sind wir 2007 dann in Hamburg als Gruppe geschlossen den Marathon gelaufen. Und da sagte mein Lehrerin, oh, du musstest eigentlich nicht viel trainieren und konntest aus dem Stand eine 4:14 war ich damals, glaube ich, gelaufen. Irgendwie scheinst du Talent zu haben. Und da habe ich gesagt, oh, das klingt eigentlich nicht schlecht. Und habe ich mir damals von Herbert Steffen das große Laufbuch gekauft. Und da waren ja viele, viele Pläne. Und ich habe wirklich sukzessive einen Plan nach dem anderen durchgemacht und habe mich dann selber mal zur Veranstaltung angemeldet, immer wieder den Hamburg-Marathon gemacht und habe gemerkt, diese Pläne funktionieren, ich werde irgendwie immer schneller. Und da ich von Natur aus ein sehr, sehr ehrgeiziger Typ bin, habe ich gesagt, so jetzt probiere ich mal, wie weit ich komme. Damit bin ich dann im Marathon, glaube ich, bis 2:40 gekommen. Und dann hatte man mir aber auch gesagt, oh, ich konnte nie Meisterschaft mitlaufen, weil ich hatte keinen Verein, ich bin einfach für mich gelaufen. Und dann habe ich gesagt, na komm, such mal in Hamburg und habe das Glück gehabt, meinen Trainer da zu finden, dem ich gesagt habe, ich möchte einfach nur mal im Verein sein. Und der hat mich dann so ein bisschen an die Hand genommen. Wie viele Jahre später war das? War das 2015 ungefähr? Mhm. Und dann habe ich halt individuelle Pläne bekommen und habe die nach und nach immer weiter trainiert. Man hat sich immer besser kennengelernt, wusste, was funktioniert. Und so bin ich dann immer weiter, wenn du so willst, abgedriftet und habe das Ganze so ein bisschen professionalisiert. Und dann, dadurch, dass ich, wie ich sagte, eben ehrgeizig bin, ist jetzt auch so das Ziel, das Maximum mal rauszuholen, was geht. Das ist, glaube ich, auf keiner der Strecken, die ich laufe, bisher erreicht. Und daher habe ich halt viel Spaß immer noch daran, zu trainieren und Wettkämpfe zu laufen.
Jetzt die Credits natürlich an den Trainer müssen wir geben. Und welcher Verein war das dann?
Unbedingt.
Genau, mein Trainer ist Carsten Hinz. Der hat das bis Ende letzten Jahres auch komplett durchgezogen. Dann hatten wir eigentlich gesagt, nach Valencia wollte er ein bisschen ruhiger machen. Er hätte es mir in diesem Jahr bis jetzt auch noch weitergemacht und würde es auch noch weitermachen. Aber ich habe ja gesagt, Ende letzten Jahres kam so eine kleine Delle bei mir. Die hat mit Valencia angefangen und zog sich dann so bis Mitte Januar, wo ich quasi bei Null wieder gestartet war. Ich bin damals gelaufen für den Turnerbund Hamburg-Eilbeck.
Kennt man.
Genau. Und bin jetzt vor, glaube ich, gut anderthalb Jahre bin ich zum Laufteam Haspa Marathon Hamburg gewechselt.
Jo, also nicht ganz zeitgleich, aber hatte ich ja auch schon zumindest meine sportliche Vergangenheit.
Wir haben uns, glaube ich, minimal verpasst. Irgendwie anderthalb Jahre oder sowas, kann es sein? Oder
Ja, genau. Ja. Das ist die Trainingsgruppe, weiß ich nicht, wie regelmäßig die sich treffen, da bin ich jetzt nicht mehr so tief drin, aber ich weiß, dass ein guter Freund von mir, Sören Jessen, ist da, glaube ich, auch ab und an startet, zumindest noch für Haspa Marathon Hamburg, glaube ich, auch. Ja, genau. Benny
Franke.
Also der ist. Genau, Franke wird ja sicherlich da sein. Oder ich weiß auch nicht, ob er das anleitet, das Training, oder ob das für alle macht, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber genau, da gibt es auf jeden Fall eine Reihe bekannter Namen aus der Hamburger Laufszene.
Genau. Also Benny ist natürlich Teil des Teams oder sagen wir mal Kopf des Teams, wenn wir so wollen. Wir trainieren nicht zusammen oder selten zusammen, weil wir ich habe ja normalerweise einen eigenen Trainer. Aber genau, das ist die Gruppe, die du nanntest eben.
Der spannende Teil für mich ist ja, dass du noch den Mannschaftssport nebenbei weiter betreibst. Ne? Also ich verstehe das natürlich komplett unter diesem sozialen Gesichtspunkt. Wenn du so lange in so einem Team drin bist, in einem Verein drin bist und so weiter, ist das ja halt auch dein Sozialleben in weiteren Teilen. Ja, oder ein beständiger Teil deines Soziallebens logischerweise. Ja, weil ich nehme mal an, dass du mit dem einen oder anderen schon ein bisschen länger dort spielst. Ja. Sagen wir mal so, die Laufgruppe Bezirksliga, ich weiß gar nicht, wo ihr spielt, ja, ist in der Regel nicht so groß, ja, weil die kicken alle gerne, aber das mit dem Lauftraining, das haben die normalerweise in den Ligen weniger gut, ja. Wie sieht das da bei euch aus und welche Liga, welche Position jetzt mal her damit?
Ja, bei uns sieht das tatsächlich ein bisschen anders aus. Also ich spiele mit vielen der Jungs schon sehr, sehr lange zusammen, auch damals in der normalen Herren. Ich habe nach der Jugend dann nur noch aus Spaß gespielt. Dann habe ich in der Kreisliga gespielt. Ich habe in der Jugend mal ein bisschen höher gespielt, wo wir dann auch gegen HSV spielen durften und so weiter. Das habe ich dann bei der Herrenmannschaft einfach nur noch zum Spaß gemacht. Und mittlerweile spiele ich in der Senioren. Ich darf als einer von dreien, glaube ich, die unter 40 sind, in der Senioren mitspielen. Und da spielen wir in der Oberliga, also in der höchsten Hamburger Klasse. Spielen dann auch teilweise jetzt gegen ehemalige Profis.
Das ist das Allerschlimmste. Das macht viel Spaß. Ne? Gegen ehemalige Profis ist das Allerschlimmste.
Ja, man sieht unter Umständen ein bisschen alt aus, wenn die eigentlich auf einen zukommen. Ja, stimmt. Aber wir haben tatsächlich eine Gruppe, die total laufaffin ist. Und da geht das jetzt bei mir auch weiter. Also ich trainiere auch einen Kumpel davon und letztens kam der nächste und meinte, ja, kannst du mir vielleicht auch einen Plan schreiben? Denn die haben sich alle schon für den nächsten HSV-Marathon angemeldet. Und ja, das für mich ist der Mannschaftssportteil eben wichtig. Wie ich schon gesagt habe, ich spiele sehr, sehr lange Fußball und kenne diesen Mannschaftsgedanken. Und mir hilft der Fußball tatsächlich beim Laufen besser zu werden. Ich weiß nicht, ob das eine allgemeingültige Aussage ist, aber es ist ja von der vom Bewegungsmuster her komplett anders. Laufen, relativ monoton immer, ein Schritt. Mhm. Beim Fußball habe ich aber genau das Gegenteil, nämlich plötzlich ständige Antritte, Sprinten, was eigentlich für mich eine super Ergänzung schon immer war und auch nach wie vor ist. Zu der Frage nach der Position, eigentlich spiele ich Stürmer oder Zehner. Ich bin halt der meistens die Räume dann auch noch zulaufen muss, was der Tatsache geschuldet ist.
Lauf mal.
Ja, also wenn einer laufen muss, dann meistens ich. Aber das mache ich tatsächlich auch gerne. Und
Also interessant, da habe ich im Vorfeld noch nie drüber nachgedacht, aber das macht eigentlich schon Sinn, dass man eine komplexere Sportart, ich sage jetzt mal bewegungstechnisch komplexer, könnte jetzt wegen mir auch Handball, Basketball, was anderes sein, aber in dem Fall nehmen wir jetzt mal Fußball bei dir, dass das wir haben das oft, ich weiß noch genau, dass unsere früheren Trainer, ja, Sindelfing bei Harry Olbricht war noch so okay nach dem Training, so ein bisschen Fußball spielen, Regensburg war schon so eher ungern gesehen, dass man gesagt hat, oh nee, Leute, bitte Verletzungsrisiko, dies, das, lass den Scheiß jetzt, die Saison geht gerade los, aber eigentlich ist das total spannend. Ich hätte es so aus dem Bauch aus auch noch gedacht, so, ah, krass, dass du da gar keine Angst hast, dass du da irgendwie mal, was weiß ich, muss ja nicht sein, dass du dir jetzt das Knie verdrehst, sondern dass dich einer wegholst sozusagen, ja, das wäre ja maximal nervig, wenn du dadurch dann eine Verletzung hast, aber auf der anderen Seite kann das natürlich ein total gutes Argument sein, dass du relativ beschwerdefrei laufen kannst, weil die ganze Muskulatur, und damit meine ich jetzt nicht nur in den unteren Extremitäten bei den Beinen, auch vom Rumpf alles viel vielseitiger beansprucht wird als das reine monotone Laufen, was am Ende ja die immer gleichen Muskelgruppen beansprucht. Von dem her, spannender Ansatz hatten wir jetzt so auch noch nicht oft. Also wir hatten ja schon ein paar Gäste auch hier, die jetzt in der heutigen Zeit vielseitiger mit Sportarten trainieren. Nehmen wir mal Laura Hottnott wieder als Beispiel, die eben auch ganz bewusst viel Rad fährt oder gut schwimmen, weiß ich jetzt nicht, wie aktiv sie das noch macht, aber zeitweise auch gemacht hat. Das ist spannend.
Also jedenfalls ist es so, im ambitionierten Mannschaftssport sind die Ausdauerwerte, natürlich schon ein wichtiger Punkt. Da wird auch sehr darauf geachtet, also spätestens natürlich in der zweiten Liga, Bundesliga und so weiter. Also jetzt nicht nur Bundesliga-Fußball, ne, sondern auch in anderen Sportarten. Das ist schon ein wesentlicher Punkt, weil im Prinzip findet ja immer sowas wie eine Intervallbelastung statt. Ne? Das ist halt so, aber natürlich eine vielseitigere Belastung als jetzt bei nur Radfahren oder bei nur Laufen. Ja? Ich glaube, ein großes Problem ist, dass sich viele Leute schon im Vorhinein denken, oh, ich verletze mich da. Und dann geht man ja mit einer Schonhaltung im Kopf in solche Sachen rein. Ja? Klar, wenn ich irgendwie wirklich ambitioniert, keine Ahnung, Handball, Volleyball, Basketball, Fußball spiele, statistisch ist das Risiko, sich zu verletzen, da sicher einen Tacken höher durch Zweikampfsituationen oder durch Umknicken oder was auch immer. Aber die Zahl der Verletzungen beim Laufen ist natürlich auch nicht so klein. Die kommen durch andere Dinge zustande, ja, aber die gibt es natürlich schon auch. Insofern, der präventive Charakter ist ja bei dir, Christian, offensichtlich größer als die Gefahr, sich zu verletzen. Ne? Das ist so. Also je weiter man in die Seniorenmannschaften reinkommt, umso gemäßigter wird ja das Tempo, ja. Wenn du in der normalen, sagen wir mal, ja, Kreisliga, Bezirksliga oder sowas spielst, da sind ja auch so Heizdüsen noch dabei, ja, die unbedingt zeigen müssen am Wochenende, was sie drauf haben und die dann schon mal mit den 18er Stollen horizontal daherkommen. Ja, das kannst du alles mal haben, aber es ist trotzdem super spannend, weil ich kenne tatsächlich auch nicht so viele Läufer, die noch eine Mannschaftssportart nebenbei machen. Ja, wobei das, also die soziale Komponente ist ja eine Riesenkomponente, das man unbedingt sehen muss dabei. Aber eben auch jetzt auch die rein physiologische ist halt schon auch spannend anzugucken. Ja? Philipp, wir haben tatsächlich früher in Wattenscheid im Jugendbereich vorher immer Basketball gespielt, wo ja im Prinzip die Gefahr auf dem Tatanuntergrund umzuknicken schon nicht ganz unerheblich war. Ja, ja. Wir hatten halt einen Trainer aus dem früheren Jugoslawien und der konnte halt sehr, sehr gut Basketball spielen und es waren ein paar Leute dabei, die Lust hatten, Basketball zu spielen. Und dann haben wir eigentlich jeden Tag vorher ein bisschen Basketball gespielt und wir haben tatsächlich auch mal in der Saisonpause gegen eine Bezirksliga-Mannschaft oder irgend sowas aus der Region dann gespielt. Die waren uns technisch natürlich überlegen, aber wir waren denen ganz leicht athletisch überlegen, um nicht zu sagen, sehr deutlich überlegen. Das war halt schon auch cool, ja. Aber ich kenne ganz wenig Leichtathletikgruppen, die sowas machen würden. Ja, da steht immer sofort, oh nee, das verletzte dich. Also Laufgruppen schon erst recht, weil oft ist der Ball ja jetzt auch nicht der dickste Freund von Läufern.
Ja.
Da lächelt Christian nur leise wissend in sich hinein.
Nee, spannend, aber wenn du sagst, vielleicht auch nochmal mit dem Twist jetzt auf, würde ich sagen, Valencia, generell Marathon-Bestzeit und Wings for Life, wäre jetzt nicht für mich uns oder für uns, die jetzt zuhören, die Frage: Ist der Wings for Life World Run der einzige Ultra-Ausreißer sozusagen in deiner üblichen Jahresplanung oder machst du sowas häufiger? Da gibt es natürlich auch. Was gibt es denn alles? Deutsche 50-Kilometer-Meisterschaften?
100 Kilometer.
Oder 100-Kilometer-Meisterschaften gibt es natürlich ja genauso, genau. Ist sowas was du auch schon aktiv machst? Oder ist Wings for Life so der Ausritt sozusagen, wo man mal von den klassischen Straßenlaufstrecken ein bisschen abweicht?
Ja, genau, das ist der Ausreißer. Ich habe das genau dreimal in meinem Leben, bin ich länger gelaufen als Marathon. Und das waren genau die letzten 3 Jahre beim Wings for Life.
Dann gleich deutlich ja jeweils.
Genau, gleich deutlich. Und ich habe es beim ersten Mal, ist auch niemals gedacht, dass es funktioniert. Komischerweise ist es auch dieses Jahr so gewesen, ich konnte nicht viel trainieren, habe auch keine Marathonvorbereitung gemacht, weder vor Hamburg vorletzte Woche noch jetzt vom Wings for Life. Und es funktioniert halt trotzdem mit der Langstrecke. Ich würde aber jetzt, ich habe momentan nicht das Ziel oder die Ambition, auf Ultra umzusteigen. Also einfach, ich habe noch zu viele Ziele, die ich auf der Straße über die klassischen Distanzen habe und auch über Unterdistanzen. Also ich möchte, wenn ich denn wieder den richtigen Fitnesszustand habe, gerne mal 1500 Meter laufen zum Beispiel. Habe ich noch nie gemacht. Habe ich noch nie gemacht und weiß überhaupt nicht, was ich da kann. Ich würde gerne mal auf 5000 Meter einfach trainieren und dann mal gucken, was mit der Langstrecke passiert. Weil das, ich glaube, dass man da relativ viel erreichen kann auf der Langstrecke, ohne dass man zwingend ambitioniertes Langstreckentraining in vollen Zügen machen muss. Hört sich ein bisschen verrückt an, aber das, was ich gerade ausprobiere, zeigt mir eigentlich genau das.
Nimm uns mal mit, was du ausprobierst, ja?
Ja, ich hatte ja gesagt, ich habe im Grunde im Januar ziemlich bei Null angefangen. Also ich bin letztes Jahr Hamburg gelaufen, bin Berlin erstaunlich gut gelaufen, ohne wirkliche Vorbereitung. Da war ich so um bei 2,25. Hab dann noch in Essen für eine Freundin einen Pacer gemacht beim Marathon und wollte dann in Valencia nochmal auf eine Bestzeit angehen. Und das, muss ich sagen, ist dann furchtbar in die Hose gegangen. Ich war super im Training. Also ich hatte wahrscheinlich die besten Werte, die ich je hatte vor Valencia. Habe aber die letzten 2 Wochen vorher schon gemerkt, oh, jetzt sollte der Lauf kommen. Irgendwie geht's bergab.
Kippt.
Genau, das System hat so ein bisschen angefangen zu kippen. Und dann bin ich in Valencia gelaufen und ich wusste, als ich hingefahren bin, die Anreise war schon Mist. Das hat ewig gedauert und nach dem Start, nach 2 Kilometer wusste ich, dass den kann ich 40 Kilometer spazieren gehen. Und ich habe mich da irgendwie mit 2,45 ins Ziel gequält und habe mich dann gewundert. Meine Pulswerte waren wahnsinnig hoch. Ich war danach noch bei so einer Leistungsdiagnostik, musste bei meinem normalen Dauerlauftempo abbrechen. Ohne dass ich Laktat gebildet hat, war mein Puls plötzlich beim normalen Dauerlauftempo über 180. Das habe ich sonst.
Es ist immer ein Problem, wenn man kein Laktat mehr bilden kann. Das hat einer meiner ersten Leistungsdiagnostiker gesagt. Dann ist irgendwas im System nicht in Ordnung.
Genau.
Weil, also wenn du einen höheren Laktatwert irgendwann hast, okay, dann kann das mit Trainingszustand oder so zusammenhängen, aber wenn du gar kein Laktat bilden kannst, ist nicht gut. Ja.
Genau, und das war dann eben, da war ich in der Medical School in Hamburg und hatte einen Schuhtest gemacht und musste dann nach einer Dreiviertelstunde bei 15 km/h, was für mich gerade nicht mal Dauerlauftempo ist, abbrechen. Mhm. Da war ich bei über 180 Puls, aber kein Laktat. So. Und also, da hat man auch gedacht, oh, das könnte aber verdammt nach Übertraining Ausschau halten, das könnte so in die Richtung zumindest gehen. Und dann habe ich einfach mal rausgenommen. Hab dann Ende Dezember mal wieder versucht, ob es geht. Es ging ganz langsam, Puls war immer noch hoch, aber es ging langsam besser. Und dann hat mich über Silvester eine richtige Grippe niedergestreckt. Also wirklich mit lange, hohem Fieber. Das hat mich 2,5, 3 Wochen mindestens gekostet. Und dann wollte ich anfangen zu laufen, als ich mich dann auch noch eine Woche danach erholt hatte. Und dann konnte ich noch 3 Kilometer laufen im Fünferschnitt und es war vorbei. Da ging gar nichts mehr. Dann habe ich für mich nochmal eine Woche Pause gemacht und habe gesagt, gut, dann fängst du jetzt mal bei Null an, vielleicht musste das so sein, nach diesen ganzen Jahren, wo du immer drauf gehalten hast, vielleicht war irgendwann der Zeitpunkt gekommen, und habe das Training ein bisschen umgestellt. Ich habe ja gesagt, sonst, deswegen hatte ich vorhin gesagt, im Normalzustand trainiere ich jeden Tag auch Laufen, jetzt mache ich es ein bisschen anders, und zwar trainiere ich nur noch 6 Tage die Woche Laufen gerade, einfach weil ich weiß, ich brauche momentan noch diesen 7. Tag, an dem ich dann teilweise Fußball spiele, teilweise auch gar nichts mache, einfach um mich zu erholen. Und ich mache meine ruhigen Läufe noch viel ruhiger, als ich sie früher gemacht habe. Also nicht mehr im GA1, sondern eher das, was man so als GA0-Bereich kennt. Und ich mache sie nicht mehr so lang. Also wenn ich mich sonst auf einen Marathon bereite, gehe ich auch mal Richtung 40. Dieses Jahr bin ich, glaube ich, zweimal Richtung 30 Kilometer gegangen. Und ich war beim Marathon nicht schlechter, als ich vor Valencia war, wo ich Richtung 40 Kilometer gegangen bin und voll trainiert habe. Und dafür versuche ich jetzt mehr intensive Einheiten wirklich intensiv zu machen und die ruhigen Einheiten sehr, sehr ruhig. Das ist ja auch das, was man so in der klassischen Trainingslehre jetzt mehr und mehr macht. Und das funktioniert bei mir ganz gut. Deswegen habe ich gesagt, habe auch in meinem letzten Post ja ab und an mal geschrieben, dass ich so ein bisschen in Umstrukturierung des Trainingskonzepts bin. Und das probiere ich nicht nur bei mir, sondern das probiere ich auch bei der Person, die ich gerade trainiere, die das eben auf Marathon-Ebene macht. Und auch da schlägt das an. Und das zeigt mir eigentlich, dass das so die richtige Richtung sein könnte, einfach mal ein bisschen Fahrt rauszunehmen und sich diesen einen Tag Erholung zu gönnen, den ich sonst nie hatte. Ich habe teilweise auch Wochen gehabt, da habe ich 14 Mal trainiert. Also wie ein Profi wirklich, morgens, abends. Plus dann das Ganze, was ich an Krafttraining hatte. Und irgendwann war das System wahrscheinlich so weit überreizt, dass es dann umgekippt ist. So. Und deswegen befinde ich mich jetzt momentan noch voll in der Aufbauphase und bin über meine Leistungen teilweise selber überrascht, weil ich es bei bestem Willen nicht erwartet hätte. Weder den Marathon in Hamburg, noch jetzt übrigens for life. Und das,
was bist du in Hamburg gelaufen?
Da
in Hamburg bin ich 2:34, glaube ich, gelaufen. Aber okay, halt wirklich in der Aufbauphase. Ich habe den Donnerstag vorher noch, habe ich auf der Bahn Tausender richtig geballert, also um 3 Minuten Schnitt, habe mich null getapert, gar nichts gemacht. Habe einfach gesagt, komm, ich gehe das erste Mal wirklich mit Spaß an eine Startlinie, weil sonst ist immer in Hamburg Druck. Da sind Hamburger Meisterschaften, du willst eine Bestzeit laufen. Es gucken dann doch relativ viele auf dich, weil sie dich dann doch kennen. Und dann dieses Jahr habe ich gesagt, Leute, ich will einfach nur zum Spaß das einmal genießen können. Und das funktioniert bei mir im Moment.
Also da sind viele Sachen drin, in denen ich mich in Teilen noch wiederfinde. Also ich kann dir noch schon mal eins sagen, Christian, je besser du wirst, desto mehr Leute werden auf jeden Fall auf dich gucken. Das wird nicht weniger werden. Das ist der natürliche Werdegang. Aber da gewöhnt man sich in Teilen auch dran oder kann es ausblenden auf jeden Fall. Aber ich verstehe genau, was du meinst, dass man sagt, man möchte einfach wieder just for fun laufen, so wie es auch mal angefangen hat, ohne dass man eine interne Erwartungshaltung oder eine externe Erwartungshaltung irgendwo mit sich mittragen muss. Das Laufen einfach mal wieder so sein kann, wie man es ja mal angefangen hat, das ist 100%. Und das andere ist total spannend, weil in Teilen war das auch ähnlich in meiner Karriere über den Werdegang, dass sich Training im Laufe der Zeit verändert hat und auch mit entsprechenden Ergebnissen, die man dann relativ schnell spürt. Also entweder messbaren Ergebnissen oder auch, man hat ja auch in aller Regel ein relativ gutes Körpergefühl. Das, was du geschildert hast mit deinem Trainingspensum in Teilen, was du abarbeiten konntest, ist echt geisteskrank. Also riesen Respekt, 14 Trainingseinheiten und noch Fulltime-Job und Family und alles. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also das ist krass. Zeigt aber auch einmal mehr, haben wir ab und an ja auch schon mal drüber gesprochen, das Problem ist nicht, wenn es extrem disziplinierte Menschen gibt, die eine hohe intrinsische Motivation haben, irgendwo ihre Leistungsgrenzen auszuloten, das würde ich dir jetzt mal unterstellen, das ist natürlich der Phänotyp, der dann aber auch sehr anfällig ist, eben quasi das Training alles abarbeiten und auch die harten Trainingseinheiten, das kriegst du alles hin, aber irgendwann genau der Körper gar keine Kapazität mehr hat, all diesen Input, diese Trainingsreize irgendwo in Leistungsoutput irgendwann weiter zu verarbeiten. Und ich fand, das ist witzig, weil bei mir war es genauso der Wechsel, das war noch lange vor Marathon, von ich habe jetzt mein Studium abgeschlossen, beziehungsweise habe gesagt, ich skippe den Master, ich will nochmal 4 Jahre alles auf eine Karte setzen. Ich habe jetzt die Möglichkeiten, irgendwie mich vier Jahre irgendwie über Wasser zu halten. Ich will das nutzen. So gehst du auch als junger Mensch natürlich da rein. Du willst dann sagen, okay, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Chance, jetzt all in. War ein dummer Fehler auch, weil natürlich, ich habe dann zwar keinen Job mehr gehabt, aber du hast dann versucht, jede Minute des Tages auszureizen, nur noch Sport, 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 Sport. Und ich habe nach 1,5 Jahren gemerkt, Alter, so gehe ich da drauf. Also auch mental einfach. Du hast ja gar keinen Fokus mehr in deinem Leben auf andere Dinge. Und ich fand es extrem befreiend, dass ich ja dann auch irgendwie so eine Art Selbstständigkeit dann auch aufgebaut habe mit anderen Dingen, die mich neben dem Sport beschäftigen, die dir auch mentale Ruhepausen geben, aber auch so, dass man halt gesagt hat, okay, du musst auch mal Zeit haben, die nichts mit Sport zu tun hat, weil das einfach wichtig ist, so Yin und Yang mäßig. Und dann ist es besser geworden. Es ist besser geworden in dem Moment, wo man da einfach auch mal mehr Luft auch gedanklich rangelassen hat. Und das Thema 6 Tage trainieren ist für dich jetzt neu. Ich kenne aber ein sehr bekanntes Läuferland, wo das mehr Regel als Ausnahme ist, nämlich in Kenia. Ja. Also da gibt es echt wenige, die sonntags laufen. Hat früher hauptsächlich religiösen Hintergrund gehabt, weil die dann immer in die Kirche gegangen sind. Aber heutzutage ist das auch bei vielen einfach noch gelebte Realität. 6 Tage wird irgendwie trainiert und der 7. Tag ist einfach zum Entspannen da für Körper und Geist sozusagen. Und der andere Aspekt mit dem, da wollte ich auch noch drauf eingehen, weil ich fand das gerade super spannend, auch das Thema mit deiner Trainingsveränderung, die du vorgenommen hast sozusagen, wo du gesagt hast, du probierst gerade aus, dein Training mehr zu polarisieren, also wirklich die ruhigen Läufe sehr, sehr ruhig, dafür intensive Läufe auch wirklich knackig und schnell. Das ist, glaube ich, wichtig. Es gibt viele Leute, die sagen so, never change a winning team. Ich glaube, im Sport ist das in Teilen legitim, aber nicht langfristig. Vor allem nicht, wenn es relativ monoton, nichts gegen unser geliebtes Laufen so, aber monotone Sportarten sind. Das zum gewissen Zeitpunkt oder für eine gewisse Phase total okay, dass du sagst, das funktioniert, ich mache das nächstes Jahr more or less genauso, vielleicht intensiver, dies, das, ist okay. Aber nach ein paar Jahren braucht der Körper, glaube ich, das ist das, was ich auch mit Renato gemerkt habe, was vom Training sehr, sehr anders war, wie das, was ich viele Jahre davor in Regensburg gemacht habe, für 12 Jahre. Vielleicht hätte ich das früher gebraucht. Einfach ganz andere Trainingsstruktur, ganz andere Reizsetzung hat mir, leider mit der Pandemie, scheiß Zeit erwischt, wo es nicht viele Rennen gab. Aber am Ende des Tages, ich habe das gemerkt, dass das mir so gut getan hat, einfach mal ganz andere Reize zu setzen und der Körper auch wieder ganz anders darauf anspricht sozusagen. Noch dazu, und das ist ja auch ein Aspekt, der nicht zu vernachlässigen ist, physische Sachen ist ein Ding, ja, also dass der Körper physisch reagiert, ist messbar, Leistungsdiagnostik, Herzfrequenz, was weiß ich, Laktat, kann man alles messen, aber auch für die Birne. Ich finde, es tut total gut, dass du irgendwann mal wieder das Gefühl hast, das ist total aufregend. Du machst Trainingseinheiten, die hast du noch nie gemacht. Das ist so, du hast wieder so ein bisschen so ein Kribbeln auch und so und merkst, dass du dich da ja wirklich fortentwickelst und dann auch in entsprechende Wettkampfergebnisse transferieren kannst. Also das dementsprechend wirklich spannende Entscheidung bei dir und auch spannend, dass du das jetzt schon merkst und auch eine gewisse Klarheit offensichtlich hast zu sagen, also du bist ja jemand, der hat eine 2,23 PB, und aber diese 2,34 jetzt von Hamburg als genau das wertest, was es ist. Es ist halt so ein Zwischenstep. Es war more or less ein Trainingslauf für dich vor Hamburger Kulisse so, vor heimischer Kulisse. Aber das ist so ein Zwischenschritt und du merkst, du fühlst dich dabei anders, obwohl du gar nicht aktuell ja marathonspezifisch trainierst. Also bin super gespannt, wie das bei dir weitergeht. Was sind bei dir, nimm uns mal mit vielleicht, was sind denn deine, falls du es schon definiert hast für dich, was sind denn so die Highlights, die du dieses Jahr für dich so geplant hast noch?
Also was ich auf jeden Fall machen möchte, ist, ich möchte ein bisschen mehr auf die Bahn jetzt mal gehen. Ich weiß noch nicht, ob das diese Woche schon was wird. Ich habe mich mal für 1500 Meter beim HSV-Meeting anmelden lassen, ob ich das am Sonntag schon mache und die Beine es hergeben.
Okay, sehr weiß wilde Mischung. 58 Kilometer am Sonntag, genau. Auf 1500.
Deswegen sage ich, ich weiß noch nicht, ob ich das mache als Einstieg einfach mal in die Bahnsaison. Ansonsten werde ich 10er laufen im Juni. dass 5000 Meter wahrscheinlich beim Hamburg Track Grand Prix mal mitmachen, einfach als Aufbau auch. Ich mache den Berlin-Marathon wieder mit. Da wird es wahrscheinlich schon ein Stück weiter sein als in Hamburg, aber da werde ich es vom Training her noch nicht anders machen. Mein Trainer hatte mir Ende letzten Jahres gesagt, er glaubt, bis ich wieder auf dem Niveau bin, wo ich mal war, mit der Geschichte, die ich dazwischen hatte, würde er gut 1,5 Jahre rechnen.
Oh, krass, okay.
Und das habe ich mir als auch für den Kopf gesetzt. Also für 2025 plane ich keine PB im Marathon oder ich werde es auch gar nicht versuchen. Jedenfalls Stand heute. Vielleicht mache ich noch Valencia, just for fun, nochmal am Ende des Jahres. Ich bin noch nicht gemeldet. Mal gucken, ob ich dann noch irgendwie einen Startplatz über Umwege kriegen könnte. Und dann werde ich kürzere Sachen vor allen Dingen einfach mal ins Auge fassen. Einfach mal auch die Spikes wieder anziehen, weil momentan trainiere ich halt die schnellen Sachen wirklich in Carbon-Schuhen. Einfach um die Regenerationszeiten auch kürzer zu halten. Aber dann mal gucken, was passiert, wenn ich dann die Spikes das erste Mal wieder anziehe.
Und falls du einen Tipp brauchst zwischen den Track-Rennen für einen guten Zehner und den man auch mit Family, finde ich, als cooles Wochenendtrip machen kann, von Hamburg sogar noch ein bisschen besser als von Regensburg, City Night in Berlin ist am 26.07., wurde mir jetzt wieder von Adidas-Leuten nochmal ins Herz gelegt, ob ich nicht auch mal wieder mitlaufen möchte, ist ein geiles Rennen, weil, klar, okay, Sommer, aber ist ja auf der Bahn auch nicht anders, ich meine, es ist halt warm oder kann warm sein, aber es ist am Abend und für dein Leistungsprofil, da wirst du auf jeden Fall nicht alleine laufen, also da wirst du genügend Leute um dich rum haben, die auch in sicherlich 31 und auch schnellerem Bereich unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob du schon mal mitgelaufen bist. Wahrscheinlich bist du eh schon mal mitgelaufen.
Ja, genau. Ich habe die Adidas, ich habe so eine kleine Verbindung zu Adidas und deswegen ist die City Night bei mir eigentlich auch immer im Kalender eingebucht.
Und ist ja so ein bisschen die saure Gurkenzeit, wo es jetzt im, genau. Also weißt du, so im Sommer, da guckst du ja eher nach kürzeren Strecken, weil es jetzt auch nicht irgendwie Marathon und so
angesagt. Ja, genau.
Ja, ah, ich meine, ihr müsst ja irgendwann als Läufer auch verstehen, ja, irgendwann muss man Rad fahren. Ja, dafür ist der Sommer da. Da verschluckt sich der Philipp gleich an seinem Kaffee.
Sonst habe ich einmal pro Jahr einen Triathlon gemacht. Aus Spaß habe ich einmal den Hamburg-Triathlon gemacht.
Ja, ja, krass. Ja, also gut, Hamburg-Triathlon ist ja auch eine große soziale Veranstaltung, ist ja eine Riesenparty. Ja? Also mal davon abgesehen, dass der, also nicht der Ironman, sondern der Triathlon, wo auch die Mixed Relay Weltmeisterschaften stattfinden dieses Jahr, übertragen wir wieder im ersten. Das ist ja eine der größten Triathlon-Veranstaltungen in Europa und auf der Welt, ja, wo sehr, sehr, sehr viele Leute das zum ersten Mal machen, aber eben ja auch gute Bedingungen sind, um mal so ein Ding wirklich zu machen. Nebenbei ein bisschen paar Meter schwimmen in der Alster, ein paar Meter Radfahren durch die Stadt und 5 Kilometer laufen. Also das kriegen ja ausdauertrainierte Menschen hin. Das ist ja jetzt nicht der Punkt, ja. Da muss man auch kein Zeitfahrrad haben, da kann man auch mit normalen Rädern fahren oder mit einem Rennrad fahren oder sowas. Also da muss man jetzt nicht gleich mit Overkill daherkommen. Kritisch ist natürlich schon auch so ein Punkt, den du gerade so im Nebensatz gesagt hast, wenn du jetzt von so einer Belastung, wo du am Wochenende warst, auf Spikes gehst, ne? Das ist nicht so ganz ohne, logischerweise, ja, weil die tiefen Strukturen, dir muss ich das nicht erzählen, Christian, und Philipp dir sowieso nicht, aber das ist ja so, die Mikrobelastungen in der Muskulatur sind schon nochmal eine ganz andere Hausnummer nach so einer Belastung, wie du sie gemacht hast. Ja, und dann hochexplosiv auf Spikes zu gehen, ist nicht ganz ohne. Ja? Also vorsichtig, ja, vorsichtig.
Ja, das,
Carbon-Spikes das oder also Spikes der neuesten Generation oder was, was läufst du? Ja, weil die alten, hin und wieder laufen die mir über den Weg, wenn ich versuche aufzuräumen in meinem Schuhschrank. Ich habe nämlich meine letzten Spikes noch.
Das sind die noch aus Oldschool-Leder, oder so?
Philipp Flieger möchte ganz gerne aus dem Bällebad abgeholt werden.
Nee, aber ich habe im Adidas Archiv habe ich schon solche in der Hand gehabt, genau, die waren so 100 Jahre
alt. Also tatsächlich also. sind die natürlich, also die hatten ja gar nichts. Ne? Also die sind halt ganz wenig Material halt einfach. Ja, damals gab es nicht die Vorstellung der harten Platte bei Sprintspikes, ja, sondern das war halt relativ wenig. Und die waren halt schon aggressiv zum Fuß. Ne? Also das ist ja ganz klar. Ja. Ne? Da sind ja die, also ich habe jetzt, glaube ich, noch keine der neuesten Generation für Mittel- und Langstrecke auf der Bahn in der Hand gehabt, aber die nehmen ja die Elemente der Carbon-Schuhe von der Straße mit rüber. Ne? Also es sind halt sowohl die höchste
Schaumstoff-Version.
Genau, ne? Also die höchstmögliche Schaumstoff, nicht Schaumstoff, sondern Dämpfungsmasse plus eine feste Platte. Ne? Also das wird da schon rübergenommen. Ne? Also sind auch die Sprintspikes, ja, die sind schon auch richtig cool. Ja, ich würde eigentlich gerne mal damit laufen, habe aber Angst, dass mir meine Sehnen um die Ohren fliegen, weil das Laufgefühl würde ich eigentlich mal gerne haben, ne? Weil man hat ja so Gefühle noch gespeichert, so vom Spikes laufen. Ne? Philipp, hast du mal die neuen Spikes angehabt? Also auf der Bahn mal
getestet? Da muss uns Christian helfen. Also ich hab hier drüben noch welche stehen.
Aber hast auch Angst, angehabt, ne? Hast auch Angst, die anzuziehen.
Also jetzt aus Neugier vielleicht wieder, aber ich sag mal, zu der Zeit, wo ich noch aktiv war, gab es dann auch nicht so viel Anlass, dass ich jetzt, also wenn ich wirklich auf der Bahn dann irgendeine Track-Session hatte, dann habe ich das in Carbon-Schuhen gemacht, weil ich ja dann auch auf der Straße in Carbon-Schuhen gelaufen bin. Ich müsste es, glaube ich, mal ausprobieren, einfach aus Neugier, weil ich kenne sonst auch nur die alte Generation an Spikes, mit denen ich dann noch gelaufen bin. Da muss uns Christian weiterhelfen. Aber spannend ist ja, weil wir es in einem Nebensatz gestreift haben, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir es im Podcast auch schon mal vor zig Jahren besprochen, aber es gab ja mal diese ganz kurze Ära, als eine Marke ein bisschen eher dran war mit diesen Schuhen als die anderen. Und wo das so Wild West war, so, also so, da gab es noch keine Stack-Height-Regelungen, da war noch so Spikes, alles wurscht so. Und da gab es ja diese komische Phase, diesen einen Sommer, ich glaube, das müsste 2020, vielleicht auch 2021 gewesen sein, es gab ja dann nicht so viele Rennen, aber es gab auf jeden Fall Leute, die dann in diesen Schuhen 800 Meter irgendwann gerannt sind, wo man dann irgendwann sich, glaube ich, gedacht hat bei World Athletics, vielleicht sollten wir doch darüber nachdenken, ob wir da irgendwie anfangen, langsam ein Reglement zu schaffen, wann man welche Schuhe nutzen darf und soll und so weiter, weil das hat ja dann komplett, also ist ja in gewisser Absurdität auch abgedriftet, wo man dann gedacht hat, na, wir sind relativ stark auf diesem Weg in diese Schwimmanzug-Ära, die es mal gab, so, und vielleicht sollten wir da irgendwie mal versuchen, das ein bisschen einzudämmen.
Jetzt gibt es 58 Seiten Regelwerk, das ist aber auch nicht besser, dicht beschrieben.
Ist auch nicht besser und ich weiß ja auch aus meinen Connections, in dem Fall nach Herzogenaurach, und das machen die anderen Marken ja wahrscheinlich nicht anders, du kannst das System natürlich immer irgendwo dribbeln, nicht im Bezug auf die Stack-Height, die ist nun mal auf 40 mm festgelegt, aber ich weiß auch die Geschichten vom Evo, wo man dann gesagt hat, okay, scheiß auf die Inlays, dann haben wir nochmal 1 mm, 2 mm mehr Schaum, also auf die normale Sohle, die halt da drin ist quasi im Schuh, dass man die halt rauslässt. Ich weiß, dass man heute, ist ja bei anderen Marken auch so, gab es jetzt ein großes Event in Japan, wo neue Schuhe vorgestellt wurden, und da wird es natürlich so gemacht, dass man Prototypen anmeldet und dann kannst du, wenn du in einem gewissen Zeitraum, was weiß ich, was da der Vorlauf ist, in 4, 5, 6 Monaten muss der dann im Handel verfügbar sein, dann kannst du es den Athleten auch zur Verfügung stellen. Also da gibt es natürlich immer noch Möglichkeiten, wo du versuchst, deinen Athleten einen gewissen Vorteil zu verschaffen. Und genau, das ist, glaube ich, so in dem Rahmen jetzt aber, ja, ist jetzt so allgemein akzeptiert. Aber spannend wäre natürlich zu hören von Christian, der wahrscheinlich den Vorher-Nachher-Effekt kennt, uns mal zu beschreiben, ob das so spürbar ist, wie es bei den Schuhen war. Ich meine, bei den Schuhen, da gibt es niemanden, glaube ich, der sagt, 1 Zentimeter Sohle hat sich geiler angefühlt als das jetzt. So. Aber bei den Spikes kann ich es nicht so einschätzen. Da muss uns Christian helfen.
Ich muss gerade selber überlegen, ob ich überhaupt vor der Carbon-Ära mal mit Spikes gelaufen bin. Ich glaube, zu Abiturzeiten habe ich mal meinen Abi-Sprint mit Spikes gemacht. Dann habe ich aber Ewigkeiten keine mehr angehabt und habe jetzt natürlich die ich laufe klassischerweise auch Adidas, die Adidas-Spikes an. Ich meine, da gab es übrigens schon wieder eine Reglementsänderung, die ich jetzt trage, die da dürfte ich am Wochenende schon gar nicht mehr anziehen, weil die Sohlendicke ist, glaube ich, wieder geringer geworden. Müsste da diese Woche eh nochmal nachrüsten. Aber der Effekt ist, glaube ich, schon spürbar. Also die Ermüdung in der Muskulatur, zu dem zumindest, was ich mich zurückerinnere, ist deutlich geringer als das, was, was man früher gehabt hätte, wenn man mit Spikes längere Strecken gelaufen wäre. Ich selber taste mich jetzt auch gerade erst wieder so ein bisschen ran. Also ich ziehe die häufig noch gar nicht wirklich zu längeren, also zu keinen Tausender-Intervallen an, sondern mache da maximal so 400, eher so 200-Meter-Sprints mal mit, um so ganz langsam die Muskulatur wieder daran zu gewöhnen, dass man auch mit Spikes laufen kann. Aber es ist nicht so, wenn ich sie ausziehe, dass ich denke, oha, jetzt ist gleich erstmal 2 Tage Pause angesagt. Das muss man schon sagen, da ist eine Menge gemacht worden in der Vergangenheit.
Ja, das ist wahrscheinlich die entscheidende Veränderung, dass eben die direkte und die harte Belastung auf Bänder, Sehnen, Gelenke, Muskeln nicht mehr so krass ist, wie das in den alten Generationen so war. Ne? Sag mal, eine ganz wesentliche Frage müssen wir natürlich jetzt auch noch klären. Das ist ja für uns eine Riesenehre, dass du für unser Team gelaufen bist. Ja? Wie bist du zu unserem Team gekommen? Du bist letztes Jahr, glaube ich, auch schon für uns gelaufen, ne?
Ja, ich bin in allen 3 Jahren.
Ja, das ist, ich habe es noch in Erinnerung. Ja, genau.
Ich höre tatsächlich seit Podcast-Folge 1 jede einzelne Folge
Oh,
von
das ist
euch.
Ja cool.
Nein!
Ich habe nicht eine verpasst. Nicht eine einzige habe ich verpasst.
Wahnsinn.
Ich fand das cool. Als ich damals hörte, so Team Bestzeit-Podcast, dachte ich, oh, das finde ich eine coole Idee. Also gerade wo ja auch in der Corona-Zeit ja im Grunde so, also auch mich, muss ich zugeben, so am Laufen gehalten habe, weil es war ja im Grunde bis auf ganz wenige Wettkämpfe, die ich dann machen durfte, auch nichts los. Das heißt, was hat man gemacht? Man ist durch die Gegend gelaufen, hat ein bisschen trainiert und hat sich einen Podcast auf die Ohren gehauen. Und als ihr damit angefangen habt, das hat mich so durch die Zeit echt gut durchgebracht. Und da habe ich gesagt, nö, wenn ihr schon ein Team stellt, dann will ich dabei sein. Und vielleicht kann man da ja ein bisschen was mit erreichen. Und deswegen, ich werde es auch im nächsten Jahr, ich bin auch im nächsten Jahr wieder dabei.
Also das ist ja, natürlich
das freut uns sehr zu hören.
Ja, weil wir haben ja heute unsere 5-Jahres-Ausgabe.
Mhm. Cool.
Also, ist heute genau.
Ah, ja, mega. Ja, na klar.
5 Jahre Bestzeit-Podcast.
Wir haben 5 Jahre Bestzeit. 10. Mai 2020 war der erste Aufschlag.
Ja, stimmt. Und die Folge wird am 9. 2025 jetzt ausgestrahlt. Ja. Also dann freut es uns natürlich umso mehr, dass jemand, der von Folge 1 mit dabei ist, heute in der 5-Jahres-Jubiläumsfolge zu Gast ist. Ich habe übrigens noch mal kurz recherchiert, weil doppelt hält besser. Christian hat sich natürlich selber schlechter gemacht. Er war natürlich 6. in München und insgesamt 24. global. Also so viel Zeit muss natürlich sein. Ich habe das nämlich parallel hier noch mal kurz nachgelesen.
Aber Christian, du hast im Vorgespräch ja zu München auch was Spannendes gesagt. Du hast relativ weit vorne gestanden, aber nicht ganz vorne gestanden, weil da standen nicht nur ein paar Leute von Red Bull logischerweise, sondern eben auch die Rollifahrer. Um die ging es ja. Und das zeigt mir ja, dass das einfach ein anderes Event ist und auch für dich eine andere Herangehensweise. Weit laufen kann man dann immer noch, wenn man jenseits von 10 oder jenseits von 20 Kilometer ist, ja, weil da ist dann halt irgendwann ja der Change auch, glaube ich, vom Kopf her. Mhm. Bis dahin ist das ja eben eine Charity-Veranstaltung. Ja. Nehmen uns mal mit, wie das Gefühl ist, jetzt im Vergleich zu, ich stehe an der Startlinie von einem 10-Kilometer-Lauf oder von einem Halbmarathon oder Marathon.
Ja, also für mich ist es tatsächlich vom Kopf her komplett anders. Das sind so zwei verschiedene Welten. Wenn ich ich nenne ihn mal einen echten Wettkampf, lass es 10 Kilometer, lass es Marathon sein, da bin ich aufgeregt, da will ich möglichst ganz vorne stehen, damit man nicht über jemanden drüber stolpert beim Start. Bei Wings for Life ist es halt so, das hatte ich im Vorgespräch ja gesagt, da stehe ich dann in Reihe 3 oder 4, weil es geht da nicht darum, dass irgendjemand, der ambitionierter läuft, im Vordergrund steht, sondern es ist eben die Charity-Sache. Also genau für die zu laufen, die es nicht können. Und demzufolge haben für mich die Rollifahrer zum Beispiel Vorrang. Die haben in der Reihe 1 zu stehen und da muss niemand, der jetzt nur gerade ambitioniert dort laufen will, da drum stehen, sondern die stehen im Mittelpunkt und haben auch das Recht, alles Recht vorne zu stehen und sollen auch einen vernünftigen Start haben, ohne dass sie Probleme haben. Und das ist für mich eben ganz zentral und deswegen finde ich die Veranstaltung einfach auch allgemein cool. Also ich find den Grundgedanken des Wings for Life super, dass man einerseits Leute hat, die Spaß haben zu laufen, beziehungsweise sind ja auch viele Rollstuhlfahrer dabei. Ich glaube, der Sieger hatte sogar auch um die 50 Kilometer, was unfassbar gut ist. Vor allen Dingen, wenn man weiß, welche Strecken er da durchwunden haben muss, nämlich durch matschigen Boden zu fahren, weil es hat ja auch geregnet in München, also Hut ab. Und demzufolge ist das für mich ein Event, da steht dieser Charity-Gedanke völlig im Vordergrund. Und Ralf, das, was du eben sagtest, na klar, irgendwann, wenn man aus München rausläuft und dann ins Umland geht, natürlich kommt dann irgendwann bei einem leistungsorientierten Läufer der Gedanke, jetzt gucke ich mal, wie weit ich komme. Jetzt wird der Wettkampfschalter in gewisser Weise mal angemacht. Aber bis dahin hat das einen komplett anderen Charakter. Und der Spaß bzw. der Grundgedanke des Charities, den finde ich da viel entscheidender, als jetzt zu zeigen, wie weit ich komme. Das kann man im Nachgang immer noch machen und kann sich auch drüber freuen. Und das tue ich auch. Aber da steht für mich wirklich genau das Motto, laufen für die, die es nicht können, im Vordergrund.
Also nur um uns da nochmal mitzunehmen, ich habe ja Philipp im Vorlauf schon ausreichend dafür gedisst, dass er sich permanent in Massen aufgehalten hat, ja, weil er andere Aufgaben hatte am letzten Sonntag. Findet man sich dann auch in Grüppchen noch oder muss man die sich erst suchen? Ich sehe in der Berichterstattung auch immer, sagen wir, doch relativ viel Radfahrer drumherum. Also könntest du dir auch einen eigenen Radfahrer nehmen? Ich glaube, ich habe das bei vorherigen Ausgaben bei David Schönhammer gesehen, der war dann schon begleitet, ja, wenn er im Umland unterwegs war, ja, weil man ist ja dann aus einer eigentlichen Wettkampf Szenerie raus, ne? Weil man läuft dann aus der Stadt raus und dann ist das ja irgendwie so ein bisschen Wild West halt auch, sag ich mal.
Ja, genau. Also in den ersten Jahr war ich mit Flo Neuschwan da. In den ersten zwei Jahren mit Flo Neuschwan da und mit David immer in der Gruppe. Wir hatten uns dann vorher auch abgesprochen, dass wir zusammenlaufen wollten. Jetzt dieses Jahr hatte ich mit David vorher gesprochen. Ich wusste, dass Flo deutlich schneller loslaufen wollte. Und eigentlich ist David auch geplant für mich zu schnell gewesen. Aber das hat sich dann irgendwie am Sonntag auch wieder gefunden, sodass wir auch bis Kilometer 35 in einer 7er-Gruppe sind wir zusammengelaufen. Dann geht das Ganze natürlich so ein bisschen auseinander, je nachdem, wer wie gut drauf ist und was der Streckenprofil so hergibt und wie man darauf trainiert hat. Und zum Thema eigenen Radfahrer, also bei der ersten Ausgabe hatte ich, das muss so ab Kilometer 45 oder 50, ist jemand zumindest rumgefahren um mich herum, hat ein bisschen Fotos gemacht. Und was man hat, und das war auch dieses Jahr so, zumindest die ersten auch ab Kilometer 50 eine Motorradbegleitung. Also dann fährt ein einzelnes Motorrad auf ein, zwei Meter hinter einem, begleitet einen. Und da hatte, glaube ich, jeder der Vorderen hatte so eine Begleitung. Also ich weiß, dass der Läufer hinter mir auch noch eine Motorradbegleitung hatte. Weiter zurück kann ich es nicht sagen. Aber der begleitet dich dann, bis du durchs Catcher-Car überholt wurdest. Und warum das genauso ist, weiß ich gar nicht. Ob das dann vielleicht ab einem bestimmten Zeitpunkt so ist, dass man sagt, Leute, die bis hier kommen, irgendwann wird es vielleicht auch von der Belastung her so hoch, dass man sagt, es soll lieber einer begleiten. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist oder ob man sagt, jetzt gucken wir mal, dass die Person nicht verloren geht, weil da hinten raus gibt es auch keine Busse mehr. Damit man mit Autos.
Das wäre jetzt meine Frage, wie kommt ihr denn da zurück? Weil ich kenne natürlich die Bilder, wo diese Busse ewig lang aufgereiht da stehen für die Massen, aber da, wo ihr seid, da ist ja, wie gesagt, eine Handvoll von euch noch unterwegs. Wie werdet ihr denn da eingesammelt? Ich hoffe mal nicht aufs Motorrad gesetzt, nachdem man da schön durchgeschützt ist und dann so, jo, wir fahren jetzt mal 50 Kilometer auf dem Motorrad wieder zurück zum Olympiapark.
Das ist so, normalerweise kommt dann so ein Sammelauto, beziehungsweise es gibt ja auch von den Führenden immer so die Begleitfahrzeuge, die ganz normalen PKWs, wo dann auch die, die Gratulanten und so weiter drin sitzen. Und bei mir war es jetzt so, die Esther Pfeiffer ist direkt vor mir gelaufen, also 400 Meter, das heißt, das war ja die Frau, die dann gewonnen hatte. Und ich habe dann die letzten 400 Meter, bin ich, nachdem ich überholt wurde, zu dem Auto gegangen.
Okay.
Oder lass 500 Meter, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Und dort wurde ich dann mitgenommen, normalen PKW, dann zur Siegerehrung der Männer noch. Und dann wurden wir zurückgefahren, aber die Distanz ist einfach irre weit. Also wir sind, glaube ich, noch über eine Stunde zurückgefahren, bis wir wieder im Olympiapark waren. Und das ein Jahr, wo ich, im allerersten Jahr haben wir fast eine Dreiviertelstunde gewartet, bis wir überhaupt eingesammelt wurden.
Boah, das kann aber dann natürlich auch eklig werden, weil ich fand jetzt zum Beispiel dieses Jahr, also klar, zum Laufen waren die Bedingungen, glaube ich, bis auf die Boden, also der Untergrund, wo du gesagt hast, bei euch dann wahrscheinlich irgendwann nervig, wenn das aufgeweicht ist.
Ja.
Temperaturen an sich waren zum Laufen, glaube ich, relativ okay. Es hat ein, zwei Mal ja zwischendrin auch so nochmal ein bisschen geregnet. Das war jetzt vielleicht gar nicht so störend. Dafür ist vielleicht mehr Sauerstoff in der Luft oder so. Aber es ist natürlich maximal nervig, wenn du da irgendwie komplett ausgepowert und mit nassen Sachen dann irgendwo theoretisch eine Dreiviertelstunde rumstehen musst. Das ist natürlich ungeil, ja.
Nee, das war cool, weil es kommen ja dann auch eine riesen Armada an Polizei, Rettungswagen und was alles da mitfährt mit der Gruppe. Und dann kriegt man auch Getränke gereicht. Man wird gefragt, ob es einem gut geht, ob man irgendwas für einen tun kann. Und da sorgen sie schon sehr für einen. Beim ersten Mal war es einfach so, ich glaube, das Auto, was uns einsammeln wollte, musste, vorher kam nicht durch, wie auch immer. Jedenfalls hatte ich die Begleitperson, die neben mir gefahren war und Fotos gemacht hatte, hatte zumindest mal telefoniert, ob denn noch jemand kommen würde. Weil es war dann irgendwann auch so spät, dass ich dachte, ja gut, sonst muss ich halt zusehen, dass ich mit dem Taxi wieder nach Hause komme. Aber dann kam jemand, das war die letzten zwei Jahre, war das wesentlich besser. Konnte man sich ins Auto setzen und dann hat man uns zurückgefahren. Das war dann echt Luxus, dass man vor der Olympiahalle wieder aussteigen durfte und nicht mehr die Treppen durchs Stadion hoch musste.
Das ist die eigentliche Challenge, glaube ich. Das haben ja doch auch viele Leute auf Instagram jedes Jahr wieder geteilt, dass du dann mit den Bussen ins Olympiastadion kommst, aber aus dem Olympiastadion ja wieder hoch musst und da ist eine ewig lange, sehr steile Treppe, wo für viele, glaube ich, nicht mehr ganz so leicht ist, das zu überwinden.
Ja, ich glaube, die Motorradbegleitung hat auch damit zu tun, Christian?
Nee, ich sag das haben sie aber, das haben sie gut gemacht. Also allgemein, finde ich, haben die das sehr gut organisiert.
Die Motorradbegleitung, die du dann kriegst, ist, glaube ich, auch damit die Leute auf dem Schirm haben, die noch laufen. Ja, also um die zu tracken, halt auch für die Live-Übertragung. Mhm. Ja, klar seid ihr natürlich im Prinzip alle auf der App irgendwo zu finden, aber da kannst du natürlich auch schon mal einen Dropout haben. Ja, und dann hast du halt 5, 6 Motorräder und weißt dann, okay, da sind noch so viele Leute auf der Strecke, die wir noch potenziell auch für die Live-Übertragung auf dem Schirm haben müssen. Ne? Also wenn zum Beispiel vor euch welche stehen bleiben, ja, das kann ja jederzeit passieren, logischerweise, ja, und dann bist du ja sehr schnell, rutschst du ja dann im Weltranking auch nach oben. Ja, also ich glaube, das ist ja auch für Esther, die ja eine super Leistung dahin gelegt hat, wirklich eine riesen Überraschung war, dass sie weltweit die beste Frau war. Ja, also ich glaube nicht, dass sie da mit dem Ansatz reingehen konnte, zu sagen, ja, ich bin jetzt einfach mal hier im Wettbewerb, ich will das gar nicht Wettkampf nennen, aber im Wettbewerb um die beste Frau bei Wings for Life, ne? Weil ich glaube, in dem Bereich ist sie auch noch nie, also so weit noch nie gelaufen und du weißt ja einfach nicht, so, also jedenfalls hast du das, Philipp, auf dem Schirm gehabt, wer da weltweit irgendwo läuft. Also man ist ja dann doch mehr oder weniger auch manchmal überrascht. Klar kennt man ein paar Leute von den Namen her, von den Ultra-Leuten, aber da sind auch immer wieder welche dabei, die ich noch nie gehört habe und nicht auf dem Schirm habe. Also nicht, dass ich mich jetzt in der Ultraszene super gut auskenne, aber das sind ja dann schon auch Leute im Anschluss zur internationalen Klasse, weil wir reden, 70 Kilometer reden wir jetzt ja nicht mehr von erweitertem Spaßtraining.
Nee, also ich glaube, ich kann nicht sagen, ob du während des Rennens weißt, auf welcher Position du global bist, weil ich war nie in der Situation, dass ich das kompetitiv mitgelaufen bin. Aber ja, gut,
in der App kannst du das, also wenn du die Muse hast, in die App.
Ja, aber in der Esther oder auch ein Hendrik oder so, die werden ja nicht ein Handy rausgezogen haben, während sie wahrscheinlich gerannt
sind. Also bei Christian weiß ich jetzt nicht, wie multimedial du aufgestellt bist. Bei Hendrik und Esther hätte ich jetzt gesagt, denen traue ich das zu, dass sie unterwegs noch ein Video machen. Oder von der Begleitung her.
Ich glaube, das ist schon auch für die hart gewesen hinten raus, schätze ich mal.
Hendrik sah auf jeden Fall angeschossener aus als Esther, ja.
Ja, also das ist ja auch kein Wunder. Ich meine, das ist ja auch krass, wie weit die gekommen sind. Ja, und das klar. Ist ja was anderes, wie du es gesagt hast, es ist ja was anderes, was ich denke jetzt auch nicht, dass die im Training schon mal gesagt haben, wir laufen jetzt aus Spaß mal 60 Kilometer, sondern die haben das halt einfach jetzt mal ausprobiert. Und dann ist ab einem gewissen Punkt das erstmal Niemandsland. Da weißt du ja nicht, was passiert da mit dir, was passiert mit deinem Körper. Das ist ja insgesamt recht gut gelaufen, aber ich weiß nicht, ob die parallel wussten, wie gut sie liegen in einem globalen Ranking, weiß ich nicht. Vielleicht kriegt man das aber von den Begleitfahrzeugen kann schon sein, dann irgendwann übermittelt. Das kann sein. Was aber natürlich schon so ist, und das hast du ja gesagt, natürlich gibt es wenn man es mal weltweit betrachtet, es gibt sicherlich auch Athleten, die vielleicht eher aus einer Ultraszene kommen, die jetzt noch nicht so eine riesen Popularität haben und da relativ gut abschneiden. Das mag es geben, aber man darf auch nicht unterschätzen, es gibt auch echt viele Leute, die da relativ gut unterwegs sind, die einen einigermaßen bekannten Namen haben, weil sie in ihrem Vorleben schon mal in irgendeiner Rolle sportlich sehr, sehr erfolgreich waren. Nehmen wir mal zum Beispiel Wien, wurde, glaube ich, von Andreas Wolter gewonnen, wenn ich das richtig gesehen hatte. Andreas Wolter ist jetzt kein Unbekannter, der kommt jetzt zwar gar nicht ursprünglich aus dem Marathonbereich, sondern eigentlich von der Mittelstrecke. Und ich meine sogar, dass wir 2012, also es ist schon lange, lange her, 2012 bei den Europameisterschaften auch in Helsinki gemeinsam waren. Das war ja dann, da ist er, glaube ich, noch 15 Meter gelaufen. Also ist ganz weit weg von irgendwie Ultra und 60 und sowas. Und auch der Jo Fukuda ist ja eigentlich, glaube ich, ganz lange in diesem NN Running Team, meine ich, gewesen. Ich glaube, der hat auch eine 209 oder irgendwas in der Region als Bestzeit im Marathon. Das sind natürlich jetzt schon Leute, die jetzt an dem Format teilnehmen, aber in einem sportlichen Leben davor ja auch schon Dinge gemacht haben, wo man dann sagt, okay, ja, ist jetzt nicht Ultra, aber das kommt jetzt auch nicht von ungefähr sozusagen. Von dem her gibt es da, es gibt sicherlich Leute, die überraschen können oder die man vielleicht vorher nicht so auf dem Schirm hat, aber es gibt auch bestimmt genauso viele Leute, die schon relativ erfolgreich sind. Christian, vielleicht du bist ja jetzt eher jemand, der, naja, auch von seiner Position ja schon relativ global weit vorne mitspielt. Hast du so ein Gefühl oder kannst du das einordnen, vielleicht auch aus den vergangenen Jahren, was spielt denn der Wings for Life World Run für eine Rolle in den USA? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, das spielt dort gar nicht so eine große Rolle. Zumindest, die haben ja auch ein Potenzial an guten Läufern, aber das irgendwie, weiß ich nicht, also da spielt ja jetzt keiner von denen irgendwie wahnsinnig vorne mit. Findet das da gar nicht so groß statt irgendwie oder einfach nicht, ja, nicht bekannt vielleicht auch?
Also mir ist es tatsächlich auch nicht bekannt. Die gleiche Frage habe ich mir nämlich auch mal gestellt, weil in Europa ist es ja schon sehr, sehr verbreitet, ob es nun ein Flagship-Run ist oder ein Ort veranstalteter oder stadtveranstalteter App-Run oder eben die Einzelläufe. Aus den USA habe ich tatsächlich auch so gut wie nichts mitgekriegt, wobei ich gehört habe, ist nicht eine Frau, die relativ gut war, in Washington gelaufen? Ich meine, irgendeine der Frauen, das ist aber das Einzige, was ich da mitbekommen habe. Und ansonsten habe ich aus den USA auch noch nie was mitbekommen. Wobei, was eigentlich ja relativ verwunderlich ist, wenn man guckt, wie der Wings for Life wächst. Ich weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war. Da waren wir noch bei 226.000 Teilnehmern. Jetzt sind wir bei 310.000.
Stimmt.
Und ich habe irgendwie auch das Gefühl, die Bedeutung dieses Laufs wird immer größer und die Leistungen werden immer stärker. Denn ich war jetzt 20 Meter weniger als gelaufen als vor 3 Jahren. Damals war ich Zweiter in Deutschland und noch 20. global. Das heißt, wenn man jetzt mal guckt, was in Deutschland momentan gelaufen werden muss, um zu gewinnen. Und ich glaube, Henrik ist ja auch 67. Wir sind ewig weit noch gefahren, bis wir ihn eingeholt haben. Das ist unglaublich. Damit hätte man wahrscheinlich vor ein paar Jahren, hätte man das vielleicht sogar international gewonnen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Jo Fukuda, die letzten Jahre hat er, glaube ich, auch gewonnen, irgendwie um und bei 70 Kilometer. Aber das ist unglaublich, was das zumindest gefühlt an Popularität und an Leistungszuwachs in den letzten Jahren gab. Zumindest seit ich es beobachte.
Also insgesamt hat, glaube ich, diese Ultraszene ja nochmal an Masse und auch an Aufmerksamkeit gewonnen durch verschiedene Wettbewerbsformate halt auch. Mit den USA ist, glaube ich, ja das Problem, dass das die ungünstigste Zeitzone ist. Ne? Also rechne mal grob 7-8 Stunden, dann bist du halt mitten in der Nacht, wo es losgeht. Ne? Also das ist schon so ein Punkt. Ich glaube,
das wäre ja dann früher morgen.
Ja, ja, aber mitten in der Nacht. Du bist dann halt irgendwann bei 3 Uhr, 4 Uhr loslaufen, weißt du?
Also du musst wir gehen von der Ostküste, sagen wir gesagt, 5-6 Stunden zurück, dann wäre es ja 7 Uhr morgens.
Ostküste, ja, ne? Aber nimm mal
aber genau,
grundsätzlich auf der anderen LA, Seite, ne? Genau, da bist du dann bei 3-4 Uhr morgens, das ist halt nicht so geil, um da loszulaufen. Ja. Ne? Aber du musst ja dann die Nacht killen, komplett killen.
Aber vielleicht auch so, wenn wir jetzt beim Kompetitiven bleiben, wahrscheinlich trotzdem geiler, um 4 Uhr nachts zu laufen, als in L.A. irgendwie um 10 Uhr am Vormittag, schätze ich mal. Einfach aufgrund von Temperaturen, wenn du wirklich vorhast, irgendwie 60 Kilometer plus zu laufen.
Nur ich glaube, da ist so der Kick, um da halt jetzt...
Die Masse nicht.
Genau. Ja. Also in New York hast du recht, das ist morgens früh, das könnte schon noch funktionieren. Aber alles, was jetzt so Mitte und im Westen ist, ist dann halt schon schwierig. Da fehlen dann halt einfach große Laufmassen. Ne? Also ich erinnere mich auch, Christian, dass immer wieder Leute da auch in den Top-Bereichen rumrennen. Aber wahrscheinlich hast du eben nicht 100.000 Leute, die wirklich von der Größe der Laufszene in den USA müssen das ja ein paar hunderttausend Leute auch werden können. Ne?
Ja, eigentlich schon.
Ja, da können wir also noch ein bisschen dran arbeiten. Ne? Also wir sind erstmal total happy, erstens, dass du in unserem Team bist, zweitens, dass du so beständig in unserem Team bist, drittens, dass du auch wieder unserem Team die absolute Krone aufgesetzt hast, was die Distanz angeht, und viertens, dass wir dich heute mehr oder weniger zufällig in unserer 5-Jahres-Folge drin haben. Ganz, ganz großer Sport.
Als jemand, der noch on top jede Folge gehört hat, das wusste ich vorher selber nicht. Das ist ja mega.
Also alles andere wäre ja auch nicht standesgemäß gewesen. Ja.
Das klingt nämlich jetzt so, wie du es erzählst, Ralf, klingt das super scripted, als hätten wir da voll das Casting vorher gemacht, eine Umfrage. Wer hat jede Folge gehört? Dann noch jemand, der so gut laufen kann. Das ist leider, also was heißt leider, es ist alles sehr dem Zufall geschuldet, aber freut uns natürlich umso mehr, dass du, Christian, heute dir die Zeit genommen hast, heute Vormittag. Wohl wissentlich, dass du eigentlich noch zu arbeiten hast und auch noch wahrscheinlich was auf dem Trainingsplan, weil 1500 Meter am Wochenende steht. Also das wissen wir sehr zu schätzen. Wir werden, wenn das für dich in Ordnung ist, auch gerne dein, so wie wir es üblicherweise machen, dein Insta-Kanal mal bei uns noch in den Shownotes verlinken. Das heißt also, falls ihr interessiert seid, wie es bei Christian weitergeht und eine viel größere Range, fällt mir sonst auch nicht so ein von Leuten, so von 1500 bis Wings for Life World Run 58 Kilometer, da wird es auf jeden Fall viele spannende Laufabenteuer, glaube ich, zu verfolgen geben. Folgt ihm also da gerne. Und ich überlege gerade, was wünscht man denn da jetzt? Wünscht man noch eine gute Erholung oder schon eine gute Tapering-Phase für die 1500? Ich weiß gar nicht. Eine gute Abschlusseinheit vielleicht Mitte der Woche.
Ja, das wäre gut.
Dafür noch irgendwie. Und ist ganz großartig. Vielen Dank für deine Zeit heute.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und ich höre auch weiterhin jede Folge.
Jetzt musst du natürlich in diesem Fall dich selber anhören in der Folge, aber wir versprechen dir, dass wir noch ein paar dumme Sachen im Vorlauf erzählen, nicht über dich, aber insgesamt, aber noch ein paar spannende Sachen noch im Vorlauf und dann hören wir uns nächste Woche und vielen Dank für 5 Jahre, nicht nur Christian, sondern an euch alle.